Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Hallo Lars.
Gute Meru.
Hey, moin Kai.
Gute zusammen, wie geht's euch?
Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Kooperationsfolge zwischen dem Brettspiel-Podcast Koop-Kartell und dem Videopodcast Level Cap Radio.
Videospiele, bitte. Also,
stimmt, so habe ich Videopodcast gesagt? Es tut mir leid. Ich meine Videospiel-Podcast. Was ist denn los? Das Spiel ist impliziert.
Ich glaube, du bist im Kopf schon bei deinem nächsten Podcast, den du nochmal aufmachen willst, wo es nur um Video
geht. Wo es nur um Video geht. Ich rede ausschließlich über bewegte Bilder auf Leinwänden. Einfach prinzipiell.
Mit Tipps zum Schneiden.
Genau. Weil ich so gut schneiden kann. Nein, herzlich willkommen. Wir machen mal wieder eine Folge zusammen. Das haben wir schon mal gemacht. Alle, die diesen Feed oder den Feed des jeweils anderen Podcasts hören, wissen das eventuell. Letztes Mal haben wir uns gegenseitig Spiele empfohlen. Brettspiele und Videospiele.
Ach, stimmt ja.
Meru erinnert sich
da
jetzt.
Da war was.
Genau. Ja. Und dieses Mal gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie. Haben wir beschlossen.
Ja, endlich.
Ja, endlich. Endlich passiert hier mal was mit Substanz. So nämlich. Genau. Und Kai und Lars, ihr habt dieses Thema aufgebracht. Ihr habt gesagt, wir würden sehr gerne mit euch mal über Open-World-Spiele reden. Und wir haben gesagt, so, ja, also klar, das können wir aus dem Stegreif 3 Stunden lang, wenn es sein muss, können wir sehr gerne machen. Und so ein bisschen war bei mir zumindest aber auch die der Grund, warum ich dachte, oh ja, das ist wirklich eine coole Idee, weil ich dachte, ich habe ehrlicherweise noch nie von Open-World-Brettspielen gehört. Und es mag daran liegen, dass ich einfach ein bisschen unterinformiert bin, was Brettspiele angeht. Aber das ist ja das Schöne, wenn man dann Zugriff auf die Experten hat. Und entsprechend fände ich es sehr cool, wenn ihr uns einmal kurz eine kleine Einleitung gebt, was euch dazu bewogen hat, warum ihr gerne mit uns über dieses Thema sprechen wollt.
Aber bevor ihr das macht, ganz kurz, jetzt hast du mich eben daran erinnert, dass wir uns ja Sachen empfohlen haben. Ja. Ich will nachher noch mal kurz darüber sprechen, ja?
Ja.
Wo die mich reingeritten haben mit ihrer Brettspielempfehlung. Also nur, dass ihr das noch auf dem Zettel behaltet, dass wir da noch drüber quatschen, ja? Also da kommt ihr mir so leicht nicht
unbedingt
davon. Okay, alles klar. So, dann könnt ihr gerne weitermachen.
Ja, wir befinden uns ja so ein bisschen in der Nische, der Nische, der Nische gefühlt mit Open-World-Brettspielen. Brettspiele sowieso schon eine Nische und dann wir ja mit unserem Fokus auf kooperative Brettspiele und dann noch mit Open-World-Brettspielen. Also das viel nischiger geht's, glaube ich, nicht. Und ich glaube, ihr seid sicherlich nicht die Einzigen, die Open-World in Brettspielen als Mechanik so wahrscheinlich in dem Sinne auch noch nie gehört haben. Und tatsächlich ist es bei uns jetzt so gewesen, dass wir dieses Jahr alleine schon 3 relativ große Dickschiffe, wie der Lars immer sagt, als anderen Brettspielen schon so ein bisschen ja Revue passiert haben lassen mit Agemonia, Aridia und jetzt Hunter's AD zuletzt und die alle so eine Open-World-Prämisse haben und da haben jetzt Lars und ich relativ viel immer wieder darüber diskutiert, wie lebendig denn so eine Open-World ist im Brettspiel und wie die so funktioniert und wie die uns gefallen hat und so. Mhm. Ja, und wir haben da auch deutlich unterschiedliche Meinungen, glaube ich. Weiß nicht, Lars, vielleicht möchtest du mal so ein bisschen schildern, wie das so in Brettspielen vielleicht funktioniert, jetzt, die wir zuletzt auf dem Tisch hatten.
Ja, im Grunde geht's ja sogar noch viel weiter. Seit wir unseren Podcast angefangen haben, suchen wir im Grunde in diesen Dickschiffen, wie ich sie immer so schön nenne, suchen wir nach dem Spiel mit Open-World-Mechanik, die uns so ein bisschen auch schafft zu greifen. Also da haben wir irgendwann angefangen mit Sleeping Gods schon, was ja auch eine World-Prämisse macht. Wir haben Tainted Grail gehabt. Stimmt. Wenn man es ganz krass fasst, ist selbst Eldritch Horror ein Open-World-Spiel. Das kommt jetzt darauf an, wie man die Definition ansetzt.
Ich verstehe nur Bahnhof, deswegen könnt ihr mir gerne erklären, wie kann ich mir, erstmal finde ich es witzig, dass ihr sagt, das ist eine Nische von der Nische, weil bei Videogames ist Open-World halt genau das Gegenteil von Nische, sondern der absolute Mainstream, muss man ja sagen. Ja. Aber ich habe natürlich relativ schnell bei Videospielen eine Vorstellung davon, was ein Open-World-Game ist. Da können wir später gerne noch mal vertiefend drüber sprechen. Aber ich habe null Vorstellung davon, wie das ist, weil ich habe ja nur ein
Tisch.
Ständiges Genau, ich habe ja nur einen Tisch. Oder wie spielt sich das in der Fantasie ab? Oder wie sieht das aus bei diesen Spielen, die ihr da aufgezählt habt?
Das ist, ich würde dich gern mitnehmen auf eine Reise in meine Jugend an der Stelle, weil ich glaube, am besten kann man es vergleichen.
Lange her.
Ja, ja. Und jetzt ist die große Frage, wohin nehme ich dich mit? Baldur's Gate 2.
Ich bin gespannt.
Lass uns Baldur's Gate 2 nehmen. Ich glaube, das dürfte jedem so ziemlich ein Begriff sein. Mit so einer übergeordneten World Map, mit der du dann in verschiedene Orte reinzoomen kannst. Und das ist durchaus ein Konzept, was im Brettspiel Kosmos genau so funktioniert. Dann, du hast eine übergeordnete World Map, also es ist ein Konzept, wie es funktionieren kann. Du hast eine übergeordnete World Map und kannst dann auf Orte reinzoomen, die du dann mit modularen Karten halt erstellst auf dem Tisch.
Ah.
Und dann kannst du verschiedene Orte simulieren mit verschiedenen Map-Teils, die du dann kombinierst nach Vorgabe. Und so entstehen dann die Orte.
Ich verstehe.
Die Prämisse ist so ein bisschen, dass du dich halt so frei auf so einer Overworld-Map, wie wir es jetzt zuletzt auch immer mal wieder genannt haben, dich so ein bisschen bewegen kannst mit einer Gruppe meistens. Also es ist schon so, ich glaube, wir hatten noch kein Brettspiel, wo man sich da irgendwie gut auch trennen konnte. Also man bewegt sich da schon meistens als Gruppe erstmal so über so eine Overworld-Map.
Ja.
Und hat man dann entweder Map-Tiles oder jetzt zum Beispiel zuletzt hatten wir so Karten in einem 5x4-Raster ausgelegt, die du dann quasi nach und nach exploren konntest, was du dir so vorstellen kannst wie, keine Ahnung, jetzt wenn du Fallout 3 spielst oder so. Und die ganze Map ist am Anfang halt noch im Nebel und du siehst nicht genau, wo die Orte sind. Und so ähnlich funktioniert das hier halt mit den Karten. Die Karten sind quasi noch umgedreht und du explorst sie halt so nach und nach mit deinem, in dem Fall hatten wir so einen Wagen zusammen und hast halt mit dem Wagen diese Map explored und halt bist dann quasi auf diesen verschiedenen Locations in den Karten konntest du dann in einen Dungeon rein, in eine Stadt rein, konntest da Sachen kaufen, craften und so. Und so machen das relativ viele Brettspiele mittlerweile, gerade so größere Kampagnenspiele, wo du eine zusammenhängende Story spielst. Und da hatten wir jetzt wirklich relativ viel auf dem Tisch in letzter Zeit.
Das heißt, es könnte auch, kann dann ja auch technisch gesehen sein, dass Gebiete, die du erkundest, dann sozusagen zufallsgeneriert entstehen und gar nicht vordefiniert sind. Oder wie sieht das aus?
Also in den meisten Fällen war es jetzt bei uns so, zumindest was wir jetzt dieses Jahr auf dem Tisch hatten, dass das alles vordefiniert ist.
Okay.
Zum Beispiel hatten wir jetzt bei einem Spiel, das heißt Aridia, da hast du wie so ein Punchboard, wo du so nach und nach diese Map-Tiles wie in so einem Triple-Layer-Punchboard rauspunchst, umdrehst und dann quasi eine Location aufmachst. Und die sind aber fest vordefiniert. Genau wie die Karten, die wir jetzt zuletzt hatten, da steht dann halt Location 1 bis 20, die halt immer in derselben Reihenfolge aneinandergelegt werden. Mhm. Ich glaube, mit so einer random Open World kann ich mich jetzt nicht erinnern, Lars, ob wir sowas schon mal hatten, oder?
Nee, fällt mir jetzt auch nichts ein.
Okay. Ich denke halt gerade wirklich so ein bisschen an Siedler von Catan fast, ne? Weil das ist ja, also so ein bisschen als Vorläufer des Ganzen zumindest, ne? Das hatte ja auch so, muss ich nicht mehr erklären, das mit diesen Hexagon-Tiles so. Die konnte man ja auch im Grunde, gab ja die Startaufstellung war ja auch irgendwie vordefiniert, aber theoretisch konntest du die ja zusammenlegen, wie du wolltest. Ist jetzt sehr anders als, also die Tiles selbst hatten ja jetzt keine großen Funktionen, abseits von welche Farbe sie halt haben. Aber genau, so, lustigerweise, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht im Vorfeld zur Folge, was könnte denn eine Open World so im Brettspiel, wie könnte das denn funktionieren? Und so, das war so eine Idee, die ich hatte, dass ich dachte, naja, du könntest ja theoretisch sagen, du siehst einen Teil der Karte immer so um deine Gruppe drumherum und wenn du dich bewegst, dann deckst du quasi weitere Teile der Karte auf und dadurch erschließt du dir sozusagen ein bisschen die Welt. So, ja. Ja, interessant.
Genau so funktioniert es auch im Prinzip. Ja, du hast halt oft eine, wie ich immer sage, es ist eine in sich geschlossene, offene Welt. Mhm. Weil du natürlich bei einem Brettspiel, ne, Miri, du hast es eben schon gesagt, ne, du hast halt nur den Tisch und irgendwo hat der Tisch halt ein Ende und dann kannst du halt nicht mehr Karten oder Map-Tiles oder so anlegen. Dementsprechend hast du natürlich schon gerade im Brettspieluniversum eine deutlich größere Begrenzung, als du es jetzt im Videospiel hast. Aber gerade jetzt so die neueren Brettspiele, die machen natürlich schon eine Prämisse auf, die ja da wirklich sagen, hey, du hast eine Open World, die lebendig ist, die quasi mitwächst und deine Story miterzählt und so. Und mit dieser Prämisse sind wir halt jetzt an einige Spiele rangegangen. Und tatsächlich war es jetzt bei uns oft so, dass diese Prämisse eben nicht gehalten werden konnte aus verschiedenen Gründen. Und da habe ich halt oft so eine Parallele auch zu, um den Schwenk zu machen zu Videospielen gesehen, weil ich finde, dass es in Videospielen auch oft nicht funktioniert.
Ja. Was funktioniert denn im Brettspiel nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was war denn der Grund, wo ihr gesagt habt, boah, weiß ich nicht, funktioniert nicht so gut?
Ja, du hast so ein paar klassische Mechaniken, die man de facto auch aus Videospielen kennt. Du hast zum Beispiel Gebiete, die du zwar bereisen kannst, aber in denen dann übermächtige Gegner sind, weil sie nicht über dein Level mit skalieren, sondern du hast dann halt wirklich, du musst erst dich aufleveln, bevor du dann in die Gebiete gehen kannst und dort irgendwas erreichen kannst. Oder hast so Beschränkungen, du musst halt bestimmte Quests erst erledigen, bevor dann der Durchgang aufgeht, damit du da durchgehen kannst und dann den nächsten Teil der Welt besuchen kannst. Das sind so Mechaniken, die kennt ihr wahrscheinlich auch zu Hunderten aus dem Computerspiel. Ja.
Auf jeden Fall.
Ich finde es gerade lustig, dass du dieses Level-Gating als ein Beispiel nennst.
Stimmt.
Weil lustigerweise habe ich gerade in Open-World-Spielen ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zum Level-Gating, weil ich genau das kenne, was du sagst, dass du wohin kommst und es sind alle übermächtig und du musst erstmal woanders hin und das geht dir tierisch auf die Nerven. Das war eine ganze Zeit lang, vor allem früher so. Und irgendwann Standard hat sich das, genau, es war Standard. Irgendwann hat sich das geändert. Und heute ist es in vielen Fällen eher so, dass die Sachen halt alle mit dir mitskalieren. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das besser oder schlechter ist. Jetzt hast du immer so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich egal, wo du hingehst.
Ja.
Und du kommst überall mehr oder weniger gut klar. Es ist aber auch irgendwie wertloser geworden, aufzuleveln. Weil das Scaling halt manchmal dann auch einfach so ist, dass du das Gefühl hast, ne, du wirst einfach nicht nennenswert stärker, weil halt alles um dich rum so ein bisschen mit skaliert. Und dann fand ich es manchmal, es fühlte sich manchmal belohnender ein, zu wissen, okay, da kriege ich sowieso nur auf den Sack, da brauche ich gar nicht hingehen. Und dann 20 Stunden später, weil auf solche Spielzeiten sind solche Sachen halt ausgelegt, kommst du dahin zurück und denkst, ah, okay, jetzt geht's hier voran so. Und fand ich spannend, weil das kann man wirklich auf unterschiedliche Arten sehen.
Das ist natürlich tatsächlich ja ein Punkt, weswegen viele Leute Open-World-Videospiele zumindest mögen, ist diese gesteigerte Immersion. Also du kannst dich dadurch, dass du lange und viel Zeit in so einer Welt verbringst, fühlst du dich da besser rein und hast das Gefühl, wirklich in dieser Welt aufzugehen und drin zu wandeln. Und ich finde eben dieses Mitskalieren macht das so ein bisschen kaputt. Also dadurch wird alles so ein bisschen sumpfiger, gleichmäßiger. Und dann hast du genau diese Immersion nämlich nicht mehr so da. Das ist die Gefahr dabei. Aber das muss man natürlich hart ausbalancieren. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen. Ich meine, klar, bei Brettspielen muss man das durch Playtesting einfach immer und immer wieder gucken. Wie funktioniert das System in sich? Ne? Also bei Videospielen letztlich auch. Also,
aber gibt es sowas
für Aber wie ist denn das, um nochmal diesen einen Punkt, wollte ich nochmal gerne aufgreifen, mit der Spielzeit, weil Open-World-Games und Videospielen haben oft eine sehr, sehr hohe Spielzeit von 80, 100, 120 Spielstunden. Ist das bei Brettspielen dann auch so?
Absolut, ja. Also da sind
Aber Rewe liefert ja, von daher kein Problem.
Nee, tatsächlich, also wir hatten jetzt zum Beispiel Agemonia hat, glaube ich, 100 plus Spielstunden oder also wir hatten jetzt Hunters AD 1492, das hatte, glaube ich, 40, 50 Stunden Spielzeit für einen Kampagnendurchlauf. Und du hast halt jetzt zuletzt hatten wir immer den Fall, dass es oft so war, dass du zwar eine offene World hattest, aber dass du immer, wenn du in eine Location reingezoomt bist, zum Beispiel in einen Dungeon oder so, dass dann Gegner waren, die schier übermächtig waren, gegen die du halt im ersten Level irgendwie keine Chance hattest, dann haben die dich halt weggenatzt und dann war fast der Kampagnendurchlauf schon vernichtet, jetzt zum Beispiel im letzten Spiel, was wir hatten. Und das ist natürlich schon frustig irgendwann, ne? Weil da kommt so ein bisschen so eine Roguelike-Komponente mit rein, dass das Spiel quasi will, dass du das quasi lernst und dann vielleicht im neuen Run, wie bei Slay the Spire zum Beispiel, ne? Dass du halt auch lernst mit der Progression, die du machst und dass du halt dann das nächste Mal eben nicht mehr zu dieser Location in diesen Dungeon reingehst. Und das ist so prinzipiell was, womit ich nicht so irgendwie fein
werde. Kannst du natürlich beim Videogame drückst du einfach auf neu anfangen, aber beim Brettspiel musst du alles neu resetten und neu aufbauen und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, dann stelle ich mir das vor.
Das ist auch eine seltsame Kombination, finde ich. Also dann, ne, also mit der Info verstehe ich, Lars, deine Frustration mit Level-Gating viel besser, weil das wird mich auch wahnsinnig machen, wenn ich irgendwie, vor allem, weil du ja keine Chance hast, diesen Dungeon von innen zu sehen, weil du musst ja erstmal die entsprechenden Karten ziehen und umdrehen dann wahrscheinlich. Und ja, also ich finde, Open World und Roguelike ist generell dann immer so eine Komponente. Das funktioniert auch im Videospiel, finde ich, nicht allzu gut, ne? Weil es so eine seltsame Mischung ist aus einerseits einer Persistenz, also die Welt ist immer da, die ist immer um dich rum, die macht auch Sie tut zumindest so, als würde sie machen, was sie will, und du bist halt nur zu Gast. Das ist ja so ein bisschen auch das Versprechen von gerade so systemischeren Open-World-Spielen. Und gleichzeitig hast du halt diesen total volatilen Roguelike-Dings, der so im Grunde sagt, die Welt um dich rum kann sich jederzeit in nichts auflösen und du fängst vom Neuem an. So, und dann musst du die ganzen Laufwege nochmal zurücklegen und sowas. Das ist halt
Naja, das funktioniert in gewisser Weise, wenn das ganze System darauf abgestimmt ist und sich darum aufbaut. Also bei so einem Elden Ring ist es ja auch so. Und das
zum Teil, ja.
Ja, gut, aber das geht auch. Ist auch so, dass du bestimmte Teile erst erreichst, wenn du was geschafft hast an einer anderen Stelle. Das gehört ja dazu.
Ja.
Aber das ist natürlich systemisch exakt genau darauf abgestimmt. Blöd ist es, wenn es eigentlich nicht so gedacht ist oder nicht hauptsächlich so gedacht ist und trotzdem sich dahin entwickelt durch so eine Komponente wie halt Levelgating, die halt gemacht wird, weil es anders nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert. So, das ist natürlich dann, ich glaube, das war das, warum man ja, also ne, bei den großen Games wie Assassin's Creed und so, wo das ja halt auch eine Zeit lang so war und dann später so war, da wurde das ja auch geändert, weil man gelernt hat, dass es, weiß ich nicht, dass ein Großteil der Spielenden damit ein Problem hatte, beziehungsweise nicht mehr so lange gespielt hat. Und deswegen haben sie es geändert. Ich glaube, bei einem Brettspiel hast du ganz andere, wie soll man, ich sehe das sowieso so physikalische Gesetze, die wirken, so, die so ganz anders funktionieren als ein Videospiel. Ich finde das super interessant, aber ja, ich meine, andererseits entwickeln ja viele Videospielstudios zuerst mal am Tisch ihre Games und setzen sie dann in der Software um. Also insofern muss es Parallelen geben.
Wie ist denn das? Das würde mich mal interessieren, weil, also wenn ich an Videospiel Open World und vor allem die Probleme von Videospiel Open World denke, dann ist es häufig sowas wie, die ganze Map ist zugepflastert mit irgendeinem kleinen Scheiß, den du machen kannst. Und auch sowas wie, im Grunde wartet alles auf dich. So, du bist halt der eine Dude, der diese Welt jetzt retten muss. Und du kannst zwischendurch aber auch noch irgendwie 15 Wölfe erlegen und 3 Katzen retten. Und das ist dann auch egal. So, der Endboss, der wartet schon. So, ne? Also, das ist halt immer diese Dissonanz, die du immer kriegst in solchen Spielen, weil es geht halt auch irgendwo nicht anders. So, du kannst nicht alles verpassbar machen. Spiele versuchen das mittlerweile mehr, ne, mit einem systemischeren Ansatz auch. Aber das passt halt auch nicht zu allem. Und das akzeptiert man dann auch, weil der Rest des Spiels halt auch interessant ist. Aber ist das auch ein Ding bei Open-World-Brettspielen, dass man so diese Nebenquests hat, die man machen kann, dass man irgendwie so Minigames hat, sag ich mal, ne? Also so ein bisschen der, also worauf ich hinaus will, ein bisschen ist, glaube ich, wie ist der Entdeckungscharakter von so einem Open-World-Brettspiel?
Ja, Lars lacht schon. Das ist tatsächlich unser most frequently discussed Thema im Podcast und auch zwischen uns beiden, weil wir da beide eine komplett andere Meinung haben, weil genau das auch mein Problem ist. Genau das, was du gerade geschildert hast, dass du diese Beliebigkeit, diese Belanglosigkeit von Sachen, die du machst, die dir überhaupt kein Gefühl geben für die Welt und dass du quasi ja irgendwie dir 5 Monate lang Zeit lassen kannst, um 1 Million Quests zu machen und du aber, also für mich funktioniert das halt im Brettspielen, ist das tatsächlich relativ ähnlich.
Okay.
Und ich weiß, Lars hat da eine bisschen andere Meinung, ne?
Ja, ein bisschen. Also im Grunde, das, was Kai mag, einfach um das jetzt mal zu behaupten, ist eine Mechanik, die hatten wir jetzt, das war bei Hunters und das war auch bei Grim World, glaube ich, ne? Das läuft dann so ab, dass ja, Quests getriggert werden über Ereignisse, über Begegnungen, über Orte, die man besuchen kann. Und es wird dann auf den Karten, die ausliegen als Questbeginn, wird dann vermerkt, ja, und ab beispielsweise Tag 20 geht das raus und verschwindet. So wird dann so ein Zeitdruck und ein Zeitmotor generiert, der dir dann nur eine gewisse Zeit gibt. So zwischen Tag 15 und Tag 20 kannst du diese Quest annehmen. Dann musst du an Ort 15 in diesem Zeitraum und dann kannst du die Quest annehmen und kannst sie machen. Was bei mir immer dafür sorgt, und jetzt fängt Kai an zu lachen.
Questmonk.
Ja, dass ich halt alles erleben will. Ich will nicht, dass Quests verschwinden.
Das kann ich total nachvollziehen.
Ich möchte die Storys erleben, ich möchte die Geschichten erleben. Und da hat sich Ja, glaube ich, nicht nur bei uns, auch so generell dieses cozy Boardgaming mehr oder weniger entwickelt. Und da zählt zum Beispiel dieses Aridia dazu, was ich liebe, Kai hasst. Und das ist halt, es ist nicht so, dass die Welt sehr offensiv auf dich wartet, aber im Grunde startest du die Quests, wenn du an die Orte kommst. Und
ja.
Sie bringt so ein paar Zufallsbegegnungen noch mit rein, die du zufällig triggern kannst, die auch ja nicht zu direkt starten, sondern auch indirekt starten können mit Reisebegegnungen und so weiter, aber schon sehr vieles, wo du halt sehr aktiv den Part in der Welt übernimmst, die Welt um dich rum nicht wirklich lebt, in Anführungsstrichen, sondern sie ist da und du bereist sie und in dem Moment, wo du sie bereist, ist halt dort das Gasthaus, in das kannst du reingehen, dort kannst du was erleben, dann gehst du wieder raus und reist weiter. Kein Zeitdruck. Aber
also genau das, was Lars jetzt gerade schildert, ist das, was es für mich dann irgendwann killt und vor Langeweile irgendwie ich dann dahinschmelzen könnte, weil also das ist ja im Videospielen im Prinzip genauso. Ne? Ich habe bei Fallout auch irgendwann keinen Bock mehr, den 25. Supermarkt leer zu räumen, um mir irgendwo Munition oder Geld noch zu besorgen, weißt du so? Oder Kronkork oder was auch immer. Das ist dann halt belanglos für mich, ja. Und das treibt die Story halt auch in keinem Kern voran. Und deswegen ist es für mich halt so ein Ding, wo ich sage, also so ein bisschen Druck, so ein Element von Druck brauche ich dann irgendwie in einem Brettspiel zumindest schon, weil, also wenn ich jetzt gar keinen Druck habe und halt irgendwie kein Zeitlimit habe, um diese Quests zu machen, sondern unendlich Zeit habe, dann das funktioniert in Videospielen vielleicht, aber in Brettspielen mal, also für mich halt nicht.
Mhm. Ich bin der Meinung, dass es ganz stark auf die jeweiligen Spielertypen ankommt. Das ist, also, ne, da ist jeder Mensch anders. Ich glaube, es gibt richtig viele Leute, die spielen Open-World-Games gerade gerne, weil sie weniger Zwang haben und sagen so, ey, wenn mir das hier nicht gefällt, gehe ich einfach weg und mach woanders was. So, ja. Ne? Und haben halt nicht diesen Druck. Aber klar, ich verstehe auch so einen gewissen Antrieb, so, dass es in eine Richtung geht. Ja, und natürlich auch da wieder Immersion ist natürlich auch völlig unrealistisch, dass die Welt immer auf dich wartet. Also, ne, wenn es darum jetzt so ein bisschen geht, ich verstehe beide Seiten. Ich glaube, dass, wie gesagt, es gibt total unterschiedliche Geschmäcker da einfach, so was das angeht.
Ich muss gerade wieder mal an das Spiel Vampire denken. Ich weiß nicht, ob einer von euch das kennt.
Dass das so ein kleines Spiel ist, kommt das so regelmäßig bei uns im Podcast.
Das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, als es rauskam. Also es wird Vampir mit Y geschrieben, aber ich glaube Vampire ausgesprochen. Das ist von Dontnod. Das ist ein französisches Studio. Die haben Life is Strange unter anderem gemacht. Aber das ist, glaube ich, irgendwie ein anderes Team. Das ist so ein...
Ist das das, wo man am Anfang in so einer Burg anfängt?
Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, du fängst in der Kanalisation in London
an. Okay,
also, fast das Gleiche. Die Story ganz kurz abgerissen ist, du bist ein Arzt zur Zeit der spanischen Grippe in London und du wirst in Vampir verwandelt. Du bist übrigens Spezialist für Bluttransfusion, das macht das Ganze noch ein bisschen lustiger.
Klar.
Und dann bist du halt vampirischer Spezialist für Bluttransfusion. Und das hat eine sehr kompakte Open World, die so eingeteilt ist in so verschiedene Stadtbezirke. Und das Geile an dieser Art von Open World in dem Spiel war, dass du richtig das Gefühl hattest, deine Entscheidungen haben direkten und radikalen Einfluss auf die Spielwelt. Das wäre was für Kai, der nickt hier auch schon so.
Ja,
weil der Witz war immer,
nächstes Thema, ja.
Du hattest nämlich immer irgendwelche Patienten dann und du musstest halt immer entscheiden, entweder du heilst die jetzt oder du saugst die aus. Und wenn du sie aussaugst, dann wirst du stärker und kannst dann halt auch besser kämpfen gegen diese Vampire und Werwölfe, die irgendwie die Stadt überfallen haben. Und wenn du das aber zu oft in einem bestimmten Stadtbezirk machst, dann kippt dieser Bezirk ins Chaos. Wenn zu viele Schlüsselfiguren quasi gestorben sind, dann wird dieser Bezirk überrannt von diesen Dämonenviechern. Und das konnte dir halt in jedem Bezirk irgendwie passieren. Also das war so ein Spiel, was mir immer einfällt, wenn es um diese Entscheidungsgewalt oder auch fehlende Entscheidungsgewalt in Open-World-Spielen gerade geht. Weil das wirklich gut gemacht hat. Es war leider an vielerlei Hinsicht ansonsten kein sehr gutes Spiel. Insbesondere das Kampfsystem war leider richtig kacke. Und das Schlimme ist, dass du diese ganzen Aussaugeorgien nur gemacht hast, um besser kämpfen zu können. Und es war einfach blöd, weil alles im Dienste des schlechtesten Elements des Spiels stand. Also auch das leider schade. Aber innovatives Open-World-Konzept tatsächlich. Coole Idee.
Ja, spannend, weil das ist für mich, wäre für mich tatsächlich auch noch ein Thema gewesen, über das ich gerne mal sprechen würde. Dieses, ich treffe Entscheidungen im Rahmen einer Story-Kampagne in einer Open World und wie narrativ und immersiv haben denn die Entscheidungen Konsequenzen? Wie sehr hat das, was du machst, auf die Welt Konsequenzen? Und auch da muss ich sagen, also im Brettspieluniversum, Lars, korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst, aber wir hatten noch kein Spiel, das es geschafft hat, dass die Entscheidungen, die du getroffen hast, nachhaltig auf die Welt eine Permutation ausgewirkt haben, für mich zumindest nicht.
Naja, zumindest hat es das nicht geschafft. Also Agemonia hat es ja versucht, über dieses Fraktionssystem, also so ein auch relativ klassisches System, was ihr wahrscheinlich auch kennt. Dann, wenn du die Quest so löst, dann steigst du im Ansehen der Fraktion, sinkst im Ansehen von der Fraktion. Das Ganze auf 10 Fraktionen erweitert. So. Genau. Und das ist halt so ein Versuch gewesen. Er hat halt leider nicht gut funktioniert, weil, korrigier mich, nach 20 Stunden Spielzeit haben wir, glaube ich, an 3 Fraktionen eine Stufe Veränderung gehabt. Was halt dann nicht so richtig funktioniert.
Ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass das offenbar im Brettspiel ein Problem ist. Weil ich habe gerade zuerst gedacht an Elden Ring. Ich weiß nicht, wie weit ihr Elden Ring gespielt habt. Deshalb hoffe ich, dass ich euch
sehr jetzt lange, sehr
okay,
viel.
Dann spoilere ich dich auf jeden Fall schon mal nicht. Aber mich wenn aber du bei Elden Ring wenn du einen bestimmten optionalen Boss legst, dann schlägt ein Meteorit ein, der einen kompletten...
Ey, das wusste ich noch. Scheiße.
Zu spät, sorry, Mel. Der einen kompletten Teil der Map umgestaltet im Grunde. Da ist dann ein Krater und durch den Krater kommst du wohin, wo du sonst wahrscheinlich auch irgendwie hinkommst, aber auf jeden Fall nicht auf dem Weg. So. Und das ist für ein Videospiel natürlich extrem aufwendig umzusetzen, weil du musst das gesamte Gebiet neu erstellen, da müssen 3D-Designer ran, da muss eine Cutscene erstellt werden, du musst halt super viel Shit programmieren, damit das funktioniert. Und im Brettspiel musst du eigentlich nur eine Karte in einer anderen Farbe drucken. Und ich finde es einfach faszinierend, dass das irgendwie, also polemisch das gesagt, aber ne, es ist wesentlich einfacher, finde ich, in einem Brettspiel eine komplette Spielwelt umzugestalten. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, dass das ein viel dankbareres Medium ist, um sowas zu machen.
Die Sache ist ja, das wird tatsächlich auch so oder so ähnlich auch vollzogen in Brettspielen. Ne? Wir hatten jetzt das ein oder andere Spiel, wo du dann teilweise Karten ersetzt durch andere Karten. Ne? Karte A5 wird dann ersetzt durch Karte B5. Und die soll dann quasi ja die Narration vorantreiben und soll dann halt darstellen auf der Karte eine kleine Veränderung, die halt dadurch getriggert wurde, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Das funktioniert aber halt nicht, wenn das halt völlig belanglos ist und wenn das, was dann da passiert, halt gar keine Auswirkung hat auf die Gesamtstory und auf den Fortschritt der Kampagne.
Okay, sehr schön umgesetzt.
Es ist wahrscheinlich so, dass du sehr viele, keine Ahnung, Tracker haben musst in so einem Brettspiel, ne? Und sehr viele alternative, keine Ahnung, Dialoge und sowas, das muss ja alles irgendwo festgehalten werden. Das heißt, du müsstest so ein dickes Kampagnenbuch haben, wo nochmal doppelt so viele Dialoge drinstehen und so. Das verstehe ich schon, dass das aufwendig ist. Aber theoretisch, also bin ich bei David, theoretisch ist es einfacher.
Ja. Es gibt auch durchaus einige Spiele, die diese Prämisse zumindest schon mal versucht haben. Und wir haben auch noch das ein oder andere Spiel auf der Liste, das teilweise wirklich auch so ein dickes Buch hat, wo du dann teilweise auch wirklich an der Map nochmal Veränderungen vornimmst. Die haben wir jetzt halt noch nicht auf dem Tisch gehabt, aber ich finde, zumindest bisher hat es noch kein Spiel geschafft, dass es diese Prämisse einhalten konnte. Auch nicht Aridia, Lars.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Brettspiel ein bisschen schwieriger ist, weil du, glaube ich, würde ich mal vermuten, nicht so eine Bindung zum Beispiel an Orte aufbaust. Also ich denke zum Beispiel gerade an Avowed, hier auch von Obsidian. Das kam 2024, glaube ich, raus. So ein Fantasy, war jetzt gar nicht unbedingt Open World, das war so Open World-ig. Das hatte so kleinere Gebiete, die aber groß genug waren, dass es sich so anfühlte, als wären sie sehr offen. Und da war es aber zum Beispiel auch so, dass du eine Entscheidung treffen konntest, die dazu geführt hat, dass die gesamte Stadt, in der du für ein gesamtes Kapitel die ganze Zeit drin warst, abbrennt und nicht mehr zugänglich ist für den Rest des Spiels. Und weil du so oft da warst und weil du so oft durch die Straßen gelaufen bist und mit den Leuten gesprochen hast und Quests angenommen und so, war das wirklich eine Entscheidung mit krassem Impact. Weil es war wirklich so, okay, krass, ich kann da einfach nicht mehr hin, die Leute sind alle weg. Und das stelle ich mir sehr schwer, ein ähnliches Gefühl von Bindung an einen Ort in einem Brettspiel zu bekommen. Weil selbst wenn ich das Plättchen mit der Stadt umdrehe und dann ist das da, dann ist die da brennend, ich weiß es nicht. Es fühlt sich, glaube ich, ein bisschen an wie ein Aufkleber auf eine Karte kleben. vielleicht. Das ist nur so eine Vermutung.
Ja. Das ist vielleicht das natürlich auch noch so ein Thema, das, also für mich persönlich, das ist jetzt auch wieder eine Geschmacksgeschichte, ist es aber so, dass ich Open-World-Games oft cool finde, wenn die Welt super detailliert und meinetwegen auch realistisch dargestellt ist. Also keine Ahnung, Red Dead Redemption 2 zum Beispiel. Also hat vom, ich sag jetzt mal, Missionsdesign ist das gar nicht open-worldig. Das sind meistens sehr lineare Geschichten, die du dann da einzeln ausführen musst. Aber die Welt an sich, die funktioniert halt, hast du das Gefühl zumindest, auch ohne dich. So. Und das ist halt was natürlich ein Brettspiel, stelle ich mir schwer vor, dass das geht.
Hä, wieso? Du wirfst ein W20 und bei einer 15 rücken alle Waschbären einen Zentimeter nach links. Ist doch einfach.
So ungefähr, ja.
Nee, aber ich find's halt cool, wenn du die theoretisch so eine Open World dann auch einfach nur angucken kannst. Einfach so durchlaufen kannst. Und du merkst, das funktioniert. Oder was heißt, es funktioniert ja nicht wirklich, es ist ja nur eine Illusion, ne? Aber du hast zumindest das Gefühl, es funktioniert. Und das wäre natürlich, ich habe das Gefühl, Brettspiele müssen viel effizienter sein, so mechanisch gesehen. Und da würde mich mal, also würde mich total interessieren, ob es das gibt, aber also stelle ich mir schwer vor, dass so eine Welt einfach vor sich her existiert, ohne dass ich was tue.
Ja. Ja, es fällt mir jetzt zumindest spontan auch nichts ein, dass das in Brettspielen so funktionieren könnte.
Das wäre aber mal eigentlich ein interessanter Ansatz, oder? Also vielleicht gibt es so eine Art von Spiel ja tatsächlich auch schon, wenn man es mal umdreht, aber stell dir vor, du hast ein Spiel, was im Grunde aus einer simulierten Welt besteht und du
gar nichts machen kannst.
Naja, doch, du machst schon was, du steuerst, also du treibst halt die Simulation voran. Also, ne, du spielst halt zum Beispiel bestimmte Karten oder hast bestimmte Würfelwürfe, die dafür sorgen, dass bestimmte Mechanismen im Spiel dafür sorgen, dass die Welt sich immer weiter umgestaltet. Und das Ziel ist gar nicht so sehr, vielleicht mit der eigenen Party voranzuziehen, sondern die Welt um die Party rum zu verändern. Nur so eine.
Guck mal, jetzt haben wir direkt hier
so eine Idee entwickelt. Falls jemand zuhört, der Spiele
macht. Geht man ins Crowdfunding, oder?
Ja, los geht's.
Ja, das Problem, das du halt beim Brettspiel hast, ist, dass du nicht wie im Videospiel mit eigenständig handelnden NPCs spielen kannst. Du hast da, die haben keine eigenen Lebensrhythmen. Wenn du das alles simulieren willst, hast du halt einen unfassbaren Bookkeeping-Aufwand. Dann sitzt du halt da und bist nur dabei, die ganze Welt um dich rum irgendwie zu verwalten und machst halt nicht wirklich was.
Ja.
Wobei es gibt doch jetzt mittlerweile, und das habe ich ja mit Descent, was ihr mir ja empfohlen habt, erlebt, Spiele, die halt zum Beispiel ein Device mitbenutzen, also ein iPad beispielsweise, was du daneben stellst. Also das wäre ja sicherlich irgendwie machbar, dass ein Teil dann quasi dir errechnet wird, wo dann du dann nach jeder Runde ausgegeben bekommst, okay, jetzt musst du die Figuren oder die Tracker nach da und da bewegen und dann verändert sich schon was. Also es ist ja schon irgendwie möglich, sag ich mal so. Also
prinzipiell sind, glaube ich, Lars und ich da auch nie abgeneigt gegenüber. Es gibt auf jeden Fall in der Brettspieler-Community doch immer noch relativ viele Ressentiments gegenüber einer App-Einbindung oder
kann ich auch nachvollziehen,
generell, ne, ein Handy oder ein Tablet am Tisch zu haben. Ja. Ich glaube, wir sind da auch schon, sage ich mal, offen für. Wobei prinzipiell wir jetzt auch immer wieder Spiele hatten, wo der sogenannte Bookkeeping-Aufwand, also der Aufwand, den du halt hast, um Sachen zu tracken, um Tokens hin und her zu schieben, um Marker zu verschieben, der einfach so immens hoch ist, dass du halt jedes Mal wieder rausgezogen wirst aus dem kompletten Spielimmersion. Und das ist halt ein großes Problem in Brettspielen, die halt so eine App-Einbindung nicht haben, die halt diesen Prämisse haben, ich will eine Open-World 100-Stunden-Kampagne haben, weil dann hast du halt auch automatisch 100 verschiedene Tokens. Du hast, keine Ahnung, 80 verschiedene Kartentypen und die musst du alle irgendwie managen. Und das, also für mich macht es das oft frustig. Und da, finde ich, macht es halt Descent, ist halt ein sehr gutes Beispiel, finde ich, im Brettspiel-Universum. Das ist einer der charmantesten App-Einbindungen, finde ich, in einem Brettspiel, weil die den ganzen Bookkeeping-Aufwand, ne, musst eigentlich gar nichts tracken. Aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass die App vorherrschend ist in dem Spiel.
Nee, genau, weil das ziemlich haptisch ist. Also allein durch die Kartenteile und so, die du benutzt,
Ich habe mal eine Frage, also, weil ihr immer so schönes Brettspiel-Fachvokabular habt. Bookkeeping zum Beispiel finde ich auch einfach also das Wort gibt's ja auch im anderen Kontext, aber ich finde das einfach einen geilen Begriff, weil er so wahnsinnig schön bürokratisch ist für das, was er beschreibt. Es passt einfach richtig, es passt richtig gut.
Bookkeeping jetzt auf jeden Fall.
Ja, ich finde das
nach mega. Table Presence.
Aber gibt es in der Brettspiel-Community einen Begriff für den gefühlten Grenzwert an Komplexität, ab dem man sagt, warum zur Hölle ist das nicht einfach ein Videospiel? Oder auch, warum zur Hölle ist es nicht einfach ein Videospiel geblieben bei Umsetzung? Weil ich, für mich persönlich gibt es den Gefühl zumindest schon. Also ich, bei so ganz komplexen Brettspielen bedenke ich mir manchmal echt so, Alter, weiß ich nicht, das hätte man. Ich habe zum Beispiel Terraforming Mars lieber als PC-Spiel gespielt, tatsächlich, weil mir da der Bookkeeping-Aufwand einfach zu hoch ist. Das war so.
Das gibt, also gibt es da einen Begriff Board.
Für? Ja, also mir fällt jetzt spontan nichts ein, ne? Aber du hast halt, also es kommt halt auch immer auf die Motivation drauf an, die du hast, ne? Also ich glaube, wenn du jetzt Solo spielst, dann gibt es natürlich mittlerweile super viele App-Umsetzungen auch jetzt, ne? Du hast Terraforming Mars gesagt, es gibt Spirit Island, relativ viele Spiele, die jetzt mittlerweile auch eine App-Umsetzung haben, die, wenn du Solo spielst, why not, ne? Es gibt ja auch Boardgame Arena und so, wo du es halt auch online spielen kannst und so teilweise Brettspiele.
Ja.
Und so, ich finde das schon charmant, aber sobald du halt über Solo-Brettspielen hinausgehst, heißt, du spielst halt mit 2, 3, 4 Leuten, geht halt, ist halt Terraforming Mars schon fiddelig, ne, an dem, am Tablet.
Ja, ja, sicherlich. Ja, ja. Nee, also wie gesagt, das ist tatsächlich ein, könnte ich mir vorstellen, eins der größten Probleme, was die du mit Open World im Brettspielbereich halt lösen müsstest eigentlich. Ich meine, es hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, dass es keine MMORPGs als Brettspiel gibt, das war ganz platt. Also das ist immer
WoW,
so,
das Boardgame, geil.
Okay, ich höre schon, da wird vielleicht ein Teaser auf eine kommende Folge angekündigt.
Da musst du dann immer so Briefe abschicken, wie früher bei so Briefschacht.
Brief-MMO. Großartig, großartig. Ein Raid geht einfach über 15 Jahre.
Kommt auf die Deutsche Post drauf an.
Genau. Kriegst einfach nur einen Brief, steht drin. Healer. Cool. Ja, genau. Ja, nee, also
Als kleiner Ausflug, diese App-Einbindung ist ja nur der erste Schritt sozusagen oder der halbe Weg. Die Brettspielwelt an sich, wenn man sie so nennen möchte, ist ja auch noch einen Schritt weiter gegangen mittlerweile. Also wir haben auch noch das Teburo-System zum Beispiel.
Weil ich satt
bin. Das ja ist
diese NFC-Sache, ne? Oder?
Ja, im Grunde okay, ja. Sorry. Du hast ein Board, auf das legst du das Spielbrett auf und hast eine App dazu und die App weiß halt zu jedem Zeitpunkt, wo welche Spielfigur steht, welchen Würfelwurf du gemacht hast. Und die kann dann im Hintergrund auch NPCs sich bewegen lassen, kann ja Ereignisse auf dem Board passieren lassen. Also das geht dann so ein bisschen in diese Richtung. Aber da bewegen wir uns halt ein Feld, wo uns jetzt die halbe Brettspiel-Community hasst.
Ah, okay, ja, gut. Ah,
das ist definitiv was wir zeitnah testen wollen, weil wir das jetzt auch als Muster zur Verfügung gestellt bekommen vom Pegasus Verlag. Und das ist schon eine coole Nummer, weil ne, wir haben jetzt zum Beispiel, gibt es unter anderem einen Boss-Battler, wo du quasi, so ein bisschen wie bei Elden Ring, ne, du kämpfst halt gegen große Bosse. Man muss dir das wirklich so vorstellen, dass du wie so ein Board hast, auf dem du dann ein Spielboard platzierst. Und jede Miniatur, die du draufstellst, hat quasi einen Computerchip, die erkannt wird von dem Board. Ergo weiß sie, ne, die ist intelligent immer, wo du stehst und wie du dich bewegt hast. Und das ist natürlich schon eine krasse Einbindung, weil jeder spielt zum Beispiel seine Karten auch über ein eigenes Handy. Was aber natürlich dieses System schafft, ist, dass der Boss, gegen den du kämpfst, sich natürlich immer anpassen kann, weil er halt über die App gesteuert wird. Und das ist halt im Brettspiel schon unique, ne? Also das wüsste ich jetzt auch nicht, dass wir das schon mal so hatten, dass das wirklich wie so eine Art AI oder KI dahinter hat, dass das wirklich immer darauf einstellt, basierend auf dem, was du so machst, ne?
Ja. Ich kann trotzdem
ich verstehe die Hälfte total, warum das kontrovers ist.
Ich wollte auch gerade sagen, ich kann total die Hälfte der Brettspiel-Community verstehen, die es hasst, weil man muss sich schon die Frage stellen, ist es nicht einfach nur ein Computerspiel mit einer netten Miniatur dabei?
ja, klar. Ja. Ich meine, es ist trotzdem faszinierend. Ich finde es trotzdem absolut faszinierend. Die Idee ist cool, so, ne? Aber ich verstehe, warum man da nicht so einen Bock drauf haben könnte.
Richtig wild wird es.
Aber das ist natürlich, das wäre ein Weg, so Open World zu machen, natürlich.
Wenn zwei Leute das Board haben, kann man dann auch noch auf Distanz spielen. Dann wird's richtig absurd.
Das stimmt.
Ja. Hat das auch so Magnetismus drin, dass man die Figuren so automatisch da drauf
automatisch bewegen
lassen kann? Das wahrscheinlich nicht, oder? Wäre auch irgendwie geil.
Das ist dann die Second Edition dann vielleicht. Ja.
Oder die Third vielleicht.
Ey, warum nicht? Reduktion ist doch alles möglich.
Ich wollte nur diesen kleinen Ausflug zum Tabu machen. Es ist Wir haben aber jetzt die ganze Zeit über Open Map gesprochen, ne? Also wir haben jetzt Open World ziemlich eng gefasst an Open Map, was wir im Grunde nur teilweise angerissen haben und was für Kai und mich in den letzten großen Sachen eines der größten Probleme überhaupt ist Open Story. Und wie linear ist eine Geschichte, wie sehr fesselt eine Geschichte, wie verzweigt ist sie, welche Möglichkeiten gibt sie mir, welche Freiheiten gibt sie mir.
Aber das ist ja auch, muss man dazu sagen, in Videospielen ja auch eines der größten Probleme immer. Auch bei Open-World-Spielen, weil, ne, also wenn du dir, keine Ahnung, Assassin's Creed Valhalla anguckst, ist die Story auch sehr linear. Bloß du kommst halt nicht dazu, weil du 20 Milliarden andere Sachen noch nebenbei machen musst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Computerspiele das besonders gut machen.
Das ist generell Story. Das ist in Videospielen häufig nicht so eine gute Idee. Also, nee, aber also ich verstehe das Problem total, weil eins meiner großen Probleme mit Open-World-Spielen ist häufig, ich finde, bei vielen fehlt mir die Rechtfertigung, warum die Open World sind. Weil ich mir häufig denke, das ist einfach nur eine lineare Rollenspielgeschichte, die ihr auf eine große Karte gepflanzt habt, wo dann alles auf mich wartet. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Problem, dass das ist, was du meinst bei Brettspielen auch, oder?
Ja, einerseits das und auch, wie fesselnd ist das, was ich erzählt bekomme und wie sehr bekomme ich Entscheidungsfreiheiten wirklich? Also ist diese Open World, die ich da habe, das, was du erzählt hast, was du gerade gesagt hast, also einfach eine lineare Geschichte, wo man zusätzlich noch einen gewissen Weg eingebaut hat, auf dem ich mich bewegen muss, um die Geschichte linear weiterzuerleben? Mhm. Oder, und da fand Kai, korrigier mich, finde ich Tainted Grail bei allen Problemen immer noch ein ziemlich gutes Beispiel. Das ist halt ein Brettspiel, was du legst halt, du hast eine Karte, die besteht aus 20, 30 Spielkarten. Ja. Und du hast halt wirklich die Freiheit, in welcher Richtung du die Geschichte erleben möchtest. Mhm. Du hast ein gewisses Branching, was aber auch ein tatsächliches Branching ist. Also du kannst dann den Zweig verfolgen, der zu einem Ergebnis und einem Ende führt, kannst aber auch einen anderen Zweig verfolgen, der zu einem Ergebnis führt, was nicht dasselbe ist wie das erste Ergebnis. Und kannst zwischendrin auch wechseln, kannst beide versuchen zu verfolgen, schaffst es vielleicht nicht, weil dir Ressourcen fehlen oder ähnliches, aber und verlierst dann auf dem Weg dorthin. Aber das lässt dich zumindest Dinge erleben, genauso wie Sleeping Gods bei allen Problemen, dass das Spiel hat, bietet es halt storytechnisch, Open Story und Open World technisch schon einiges.
Das ist halt das Spannende, und das haben wir ja auch immer wieder auch in unserem Podcast schon diskutiert, wie sich teilweise Story-Kampagnenspiele, die eine Spieldauer von 60 bis 100 Stunden haben, durch verschiedene Enden und Branching nochmal Replayability kaufen. Ja. Was ich teilweise wirklich absurd finde, weil wir haben doch alle, also zumindest bei den Brettspielen haben wir hier mehrere hundert rumstehen, die wir alle noch nicht gespielt haben. Und ein Kampagnenspiel mit 100 Stunden Spielzeit kauft sich so quasi dann nochmal zusätzliche Wiederspielbarkeit.
Ja, ja, guck, das Gute beim Videospielen ist, jeder hat ja nur eins, das spielt man dann halt 200 Mal.
Klar. Nein, aber es ist ja schon so, dass man also zumindest, ich glaube, früher hat man immer gesagt, dass einer der großen Benefits von Open-World-Spielen tatsächlich die Replayability ist, ne? Dass du das immer noch mal neu erleben kannst und vor allen Dingen, dass auch kein Playthrough gleich ist. So, das ist ja schon was zumindest auf der Packung als Verkaufsargument draufsteht. Ich verstehe total gut, dass man das bei Brettspielen vielleicht, weiß ich nicht so unbedingt braucht, weil man auch nur ein Regal hat. Andererseits, klar, ich meine, wenn du ein Spiel sehr gerne magst, und das ist ja auch die Idee bei Videospielen, ne? Wenn du das liebst, dann hast du ja auch Bock, das immer noch mal und noch weiter zu spielen.
Das ist, also, ist das denn wirklich so? Also wenn du jetzt Elden Ring durchgespielt hast und hast da 120 Stunden reingebracht, spielst du das dann noch mal?
Es gibt genug Leute, die das tun, auf jeden Fall. Echt, ja? Es gibt wirklich Leute, die das sehr, sehr oft tun. Ja, ja, schon.
Es gibt unterschiedliche Motivationen, das zu tun. Ne? Also Elden Ring spielst du natürlich nicht unbedingt wegen der verzweigten Story nochmal, obwohl es sogar sein kann, dass du das sogar, ich weiß gar nicht, ob du es tun könntest. Es gibt, glaube ich, ein bisschen Verzweigung, aber ich glaube, die ist nicht so extrem. Aber du kannst natürlich ein Magierbild spielen, du kannst ein Schurkenbild spielen, du kannst ein Kriegerbild spielen. Ne? Also du kannst ja in dem Spiel 15 verschiedene, komplett unterschiedliche Spielstile haben, je nachdem, welche Waffe du verwendest zum Beispiel. Also das ist schon eine Motivation, das nochmal zu machen. So.
Und ich glaube, das ist auch oft die, also kann ich mir vorstellen, die stärkere Motivation, sowas nochmal zu machen, wenn man zum Beispiel was, sowas nimmt wie Baldur's Gate 3, das ist kein Open-World-Spiel, aber das hat so viele unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten, dadurch, dass das wirklich total Open-Story ist, sozusagen. Also nicht total, nicht hundertprozentig, aber sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Und auch dadurch, dass du auch sehr viele verschiedene Builds will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber Kombinationen von Charakteren in deiner Gruppe und dann auch Entscheidungen und so hast. Sowas macht schon Replayability aus, würde ich sagen, weil dann wirklich das immer unterschiedlich ist. Ob die Welt jetzt nur noch, auch noch offen ist, ist nochmal was ganz anderes. Ich glaube, das hat sich auch entwickelt, verschoben vielleicht, ne? Also, ich sag mal, so die ersten Open-World-Videospiele, die so richtig groß waren, waren sowas wie GTA 3 und dann natürlich Skyrim. So, und da war das ja noch so, dass du das Gefühl hattest, oh mein Gott, das ist alles machbar durcheinander, wow, das ist ja der Wahnsinn. Und dann wurde das halt der Hype. Und das hat sich mittlerweile natürlich dann immer weiterentwickelt, weil GTA 3 ist ein Open-World-Spiel, okay, aber kannst du nicht vergleichen mit keine Ahnung, Elden Ring oder sowas. Das schon, aber auf andere Art und Weise. Und das ist natürlich auch dann eine Challenge, wo du jetzt, wenn es jetzt um GTA 6 geht, was ja jetzt dann irgendwann kommen soll, wo du dann natürlich auch denkst, ich meine, ist das denn noch so krass wie, ich meine, GTA 5 ist 10 Jahre alt, aber ich meine, wie machen die das jetzt so anders neu, dass das wieder so revolutionär wird? Weil nur, weil es Open World ist, ich glaube, damit kannst du theoretisch niemand mehr vom Ofenrohr herlocken. So. Gut, es sieht dann wahrscheinlich super krass aus, auch gut. Ich glaube, der größten Vorteil, den das Spiel hat, ist, dass es sowieso jeder kauft, egal ob er Ahnung hat, ob es gut ist oder nicht. Aber deswegen, Open World ist ja jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen durchgespielt, aber ich glaube, man braucht mittlerweile mehr als das.
Open World hat halt so ein paar Probleme, die, glaube ich, sehr schwer lösbar sind und ich glaube auch immer noch ein bisschen ungelöst sind. Und das, Lars, was du meintest, diese Open-Story-Sache, ist, finde ich, eins der größten davon. Weil ich habe das Gefühl, es gibt zwei Schulen, das zu machen. Das eine ist, du hast eine lineare Geschichte, die in eine unlineare Welt gesetzt ist, dass die dann aber die Unlinearität der Welt total einschränkt, weil sich die Gegebenheiten um dich rum nicht zu sehr verändern dürfen, weil sonst die lineare Geschichte nicht mehr funktionieren kann. Also, ne, es kann zum Beispiel nicht sein, dass Leute, weiß ich nicht, NPCs altern und sterben, weil dann ist irgendwie dein Questgeber weg, der aber für die Story noch wichtig ist. So. Da kann man alles drum rumarbeiten in einer gewissen Weise, das geht schon, aber irgendwann verliert die Story, glaube ich, so ein bisschen ihren Drive, wenn du so gar keine wichtigen Personen mehr hast, zum Beispiel, die essentiell sind. Weil wenn du alles rausschreibst, was essentiell ist, für den Fall, dass das irgendwie nicht mehr vorhanden ist, dann kriegst du eine Geschichte, die nichts mehr zu sagen hat. Und das ist halt irgendwie blöd. Und der andere Ansatz ist ein bisschen, du arbeitest mit so, ja, vielleicht mit World States ein bisschen. Ich denke zum Beispiel so an die neueren Zelda-Teile, die ja im Grunde so funktionieren, auf einer ganz groben Ebene. Du hast 4 Dungeons und einen Boss. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Du hast zwischendurch immer noch kleinere Zwischendungeons und du hast Quests und so weiter. Aber im Grunde kannst du auch einfach die 4 Dungeons und den Boss machen. Oder auch nur den Boss. So. Und im Grunde funktioniert das Spiel einfach nur über das Abhaken dieser 5 Dinge. Und das ist es dann aber auch an Geschichte mehr oder weniger. Das trifft vor allem auf Breath of the Wild jetzt zu. Tears of the Kingdom war ein bisschen anders strukturiert. Aber das ist ein bisschen, finde ich, für Open World eigentlich das organischere Modell, um eine Geschichte zu erzählen. Weil es viel mehr dazu einlädt, einfach die Welt zu erkunden. Einfach rauszugehen und zu sagen, okay, ich muss stärker werden, ich muss irgendwie den Weg dahin finden und muss dieses Rätsel lösen, um dann den nächsten Teil abzuhaken. So. Und das ist für mich zumindest logischer, als zu sagen, okay, ich muss diesen vorgefertigten Weg entlang gehen und zwischendurch kann ich aber vom Weg abkommen und machen, was ich will. So.
Aber es kommt schon auch immer ein Stück weit auf die Spielmotivation drauf an, oder? Weil, also das, was du jetzt beschrieben hast, auch dieses, so ich streife halt durch das Land und erkunde es halt so ein bisschen. Also mein Gefühl ist auch, ich spiele ja doch auch einige Open-World-Videospiele, aber so richtig seit Skyrim und vielleicht noch Fallout 3 und New Vegas hat mich seitdem eigentlich kein Open-World-Spiel mehr wirklich gepackt, weil ich immer das Gefühl habe, es muss eigentlich immer schöner, größer und mächtiger sein. Gefühlt brüstet sich jede Open-World in Videospielen mit, ich habe jetzt noch mal 500 Quadratkilometer mehr Open-World, aber alles halt irgendwie, alles nicht die Welt mit die mit kohärent mit Leben gefüllt wird, wenn, mhm. ne, wenn du weißt, ist, was ich meine. Das ist halt alles irgendwie so lieblos, alles sieht irgendwie gleich aus. Du hast repetitive Quests, du hast teilweise bei Fallout und Skyrim schon, wo du ja teilweise Laufwege hast von der Quest zur nächsten, die ja Löcher in meine Motivationskurve als Spieler hauen, wo ich so denke, also das kann mich gar nicht lang genug catchen und so geil kann die Welt gar nicht aussehen und ehrlicherweise sehen viele der neueren Welt meiner Meinung nach auch nicht so geil aus.
Ey, Assassin's Creed Odyssey muss ich immer wieder denken bei sowas. Da besteht die Welt aus Inseln und da sind die Laufwege nicht nur lang, du musst sie auch noch mit dem Schiff zurücklegen. Und wenn man von einer Insel zur anderen, da steht dann irgendein Dude, der sagt, oh ja, fahr doch mal zur dritten Insel. Dann fährst du zur dritten Insel, dann schickt dich jemand noch mal weiter. Und am Ende kommst du wieder da an, wo du hergekommen bist und hast 5 dieser unsäglichen Seegefechte hinter dich bringen müssen. Das ist eine Katastrophe. Also ja, ich weiß genau, was du meinst.
Das ist natürlich ein Riesenproblem bei Videospielen. Und das, also ich glaube, wir beide stimmen dir auch in großen Teilen zu, dass da jetzt sich nicht so viel getan hat. Ein Problem, also ein Teil des Problems ist natürlich auch technischer Natur, gerade wenn es darum geht, dass diese Welten unbelebt erscheinen und einfach leer sind. Und so, das liegt einfach daran, dass es halt einfach unglaublich aufwendig ist, die mit Leben zu füllen. Also jetzt, ne, ja. So wirklich sich bewegen dem Leben so und vor allen Dingen sich dann auch noch realistisch bewegendem, teils chaotischem oder chaotisch wirkendem, ist ja nicht wirklich chaotisch in Games, aber ne, also das mit solchem Leben, was irgendwie echt erscheint. Und das können manche Spiele, wie gesagt, ich finde immer noch, dass Red Dead Redemption 2 das großartig gemacht hat. Das ist eine traumhaft schöne Welt, die wirklich echt aussieht so. Aber viele versuchen das mittlerweile zu umschiffen, indem sie die Leere der Welt einbauen, zum Beispiel in die Story. Wenn du sowas wie, Kojimas Death Stranding nimmst, das ist eine leere Welt, aber das ist natürlich auch durch die Story begründet, dass die leer ist. Und das soll auch dann irgendwie so sein. Und das passt dann auch und wirkt dann auch dadurch realistisch. Es gibt, finde ich, schon vereinzelt Spiele, die gameplay-mäßig was Neues probiert haben, was Neues gemacht haben. Und diese Unzulänglichkeiten, die dieses, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Genre mit sich bringt, irgendwie versucht haben, so hinzudrehen, dass sie gut sind. Und das gibt einige, die das auch ganz cool machen. Aber deswegen, ich bin auch der Meinung, dass Open World an sich mittlerweile so ein bisschen durch ist, weil es nicht mehr an sich so viel bieten kann. Und das ist auch der Unterschied. Ich meine, Open World ist ja auch nicht gleich zum Beispiel sowas wie offenes Missionsdesign. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ne? Also die Welt kann offen sein, aber wenn die Missionen linear sind, hat das damit nichts zu tun. Das kann aber auch andersrum sein, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Hitman nimmst. Das ist ne, völlig offenes Missionsdesign. Du musst nur diesen Typen irgendwie umlegen. Ob du dazu einen nassen Fisch nimmst, den du in der Tasche hast, als Koch, ein Scharfschützengewehr oder ihn vom Balkon schubst, ist dir überlassen. Das ist halt offenes Missionsdesign.
Fun Fact, tatsächlich kommt, glaube ich, im Sommer dieses Jahr eine Crowdfunding-Kampagne zu Hitman the Bot Game.
Geil. Finde ich richtig gut.
Ich hoffe, da ist ein Fisch dabei. Ne?
Weil das ist halt nicht Open World. Das ist ein sehr begrenzter, kleiner, ist eine kleine Open World, eine sehr kleine Open World denn jeweils. Aber das Gute daran, an diesem Ding, ist dieses Sandbox-Prinzip, dass du halt da drinnen irgendwie von A nach B kommst, um deine Mission zu schaffen. Und das in Kombination zu bringen miteinander, ich glaube, das ist was ganz Schweres, was noch nicht viele Spiele geschafft haben.
Ich glaube, das Problem, was Open-World-Spiele haben, deshalb habe ich eben auch MMOs genannt übrigens, weil die sich ein sehr spezifisches Problem teilen, was du im Videospielbereich einfach hast. Das sind beides Genres, die gibt es nicht in billig. Die kannst du nicht in klein haben. Ne? Es hat halt einen Grund, wie du sagst, Kai, dass die großen Open-World-Spiele, die rauskommen, dass die dich alle nicht groß catchen, weil wenn du auf etwas sehr, sehr viel Geld wirfst und du kannst ein Open-World-Spiel nur machen, wenn du sehr viel Geld investierst. Es ist nicht möglich, würde ich behaupten, ein Open-World-Spiel mit einer interessanten, lebendigen Welt von einer gewissen Größe, die sich dann auch wirklich nach Welt anfühlt, nicht nur nach einem Level, wo genug zu tun ist und so weiter, das kannst du nicht auf einem Indie-Budget machen. Und das heißt, du musst es auf einem großen Budget machen und das heißt, du musst beim Risiko sparen. Und deshalb kriegst du am Ende halt immer nur die gleichen mehr oder weniger 0815 Geschichten erzählt, weil Risiko halt was ist, was du ab einem zweistelligen Millionenbetrag nicht mehr eingehst. So. Oder vielleicht mittlerweile sogar dreistellig. So. Kannst du dir ja, als unbedingt. Publisher einfach nicht leisten. Und das ist ein Problem, was Open-World-Spiele einfach in ihrer Natur haben, weil die im Grunde sagen so, wir sind das All-You-Can-Eat-Buffet und du kannst für 15 Euro ein geiles Essen kochen. Aber du kannst für 15 Euro kein geiles All-You-Can-Eat-Buffet bereitstellen. Also das Buffet meine ich so, ne? Und das ist ein bisschen das Problem, weil wenn es möglich wäre, das in günstig zu machen, mit einer Manpower, die vertretbar ist, so, dann würde es sicherlich auch viele Studios geben, die halt hingehen und sagen, wir machen richtig wilden Shit mit der Story oder wir machen systemisch richtig abgefahrenen Kram. Das passiert auch, aber das sieht dann natürlich entweder nicht so geil aus oder dauert ewig in der Entwicklung und kommt nie raus oder ist ewig im Early Access oder ist halt einfach nicht so belebt und du musst halt immer im Kopf mithaben, ja, ist ein Indie-Team, ja, ne, ist halt nicht so krass, sieht halt nicht so krass aus und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, was dieses Genre wie wenig andere, wie unter anderem eben MMOs haben, ja. hat. So.
Ja, vor allen Dingen ist das Problem, glaube ich, dass bei solchen großen Projekten ist es so, dass oft die Leute am Ende die Entscheidung treffen, die am wenigsten Herzblut in so einem Spiel drin haben, beziehungsweise die wenigsten Ideen haben, nämlich die, die das Geld verwalten. Das sind die, die dann am Ende bestimmen, wie etwas vermarktet wird, wie etwas funktioniert. Und das ist natürlich ein Problem, so, ne? Aber wie gesagt, das geht, also, die Preise, die Kosten bei solchen Projekten, das ist ja, kann man ja gar nicht mehr, also da kannst du zwei Champions League Teams für, keine Ahnung, an den Markt bringen, für sowas, was so ein GTA 6 kostet. Also das, da ist ja in der Brettspielwelt, glaube ich, da sieht das ja noch ganz anders aus, aber deswegen.
Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich bietet sich die Brettspielwelt an der Stelle halt an. Verrückte Ideen, ja, interessante Mechaniken, coole Geschichten.
Absolut.
Und da wird ja auch gemacht. Das Ding ist, es ist halt alles im kleineren Scale, aber wenn du als kleiner Publisher, als Zwei-Mann-Betrieb 200.000 in den Sand setzt, ist es halt genauso tödlich für dich als Firma.
Auf jeden Fall.
Wie wenn EA 150 Millionen in den Sand setzt.
Auf jeden Fall.
Aber da passiert es halt. Da hast du halt mit diesem Crowdfunding hast du ein sehr gutes Instrument, was halt auch missbraucht wird an vielen Stellen. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, wo dann halt große Publisher, also stell dir vor, EA würde halt absolut fort ihre Spiele über Crowdfunding finanzieren und dort launchen.
Das ist schon passiert.
Ähnliches.
Ja.
Aber das ist halt mittlerweile Standard in der Brettspielwelt, dass halt die großen Verlage ihre Dinge über Crowdfunding machen. Gibt verschiedene Gründe, kann man mögen, kann man hassen. Ist ja auch, was soll ich judgen, weißt du? Aber dadurch kommen halt auch so kleinere Sachen und die Sachen, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, die wir in den letzten Wochen hatten, sind ja mitunter, also Agemonia, ein kleinerer finnischer Verlag, der das gemacht hat. Du hast mit Hunters einen Mannbetrieb, glaube ich, ne?
Polnischer Verlag, ja.
So ein kleiner polnischer Verlag, die halt Ideen haben, was halt auch schief gehen kann und was an verschiedenen Stellen schiefgegangen ist, in meinen Augen. Ja. Aber sie haben es versucht.
Und trotzdem, zu einem gewissen Maße, wir hatten jetzt gerade gestern hatten wir eine Folge gelauncht zu Hunters AD 1492, und das ist auch so diese Prämisse mit Open World und so. Und ich hatte in der Folge auch gesagt, hat es mir gerade jetzt nochmal angehört, heute auf dem Weg zur Arbeit, dass es für mich noch kein Spiel geschafft hat, wie das hier, dass so eine Prämisse zu generieren, dass ich mich wirklich fühle wie in einer Videospiel Open World, weil man muss sich das so vorstellen, wir reisen mit unserem Wagen über so eine Map, exploren quasi den Nebel und decken quasi neue Bereiche auf, exploren die neuen Bereiche. Dann kommen wir zum Beispiel in eine Stadt. So in der Stadt hast du dann 6, 7 Gebäude, da kannst du dann Sachen kaufen, craften, hast einen Marktplatz, hast verschiedene Häuser, wo du dann Quests annehmen kannst. Und das Geile war halt wirklich, dass du dann wirklich in diesen Gebäuden Quests bekommen hast und diese Quests wurden quasi auf der Overworld-Map gespawnt. Und dieses Gefühl, es ist so wirklich wie wenn du, ne, du fängst bei Fallout an, in dem ersten Dorf, redest halt mit 10 Leuten, hast halt 10 Questmarker irgendwie. Genau, und genauso hat sich das für mich halt in dem Brettspiel auch angefühlt. Und ich fand das richtig geil, weil so diese Prämisse hatte ich bisher noch nirgends. Und ich hatte halt richtig Bock, okay, wir rollen jetzt mit unserem Wagen da drüber und machen jetzt da ein paar Quests und, keine Ahnung, machen ein bisschen Character Progression und leveln unseren Charakter auf und so. Dass das dann am Ende nicht funktioniert hat, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber so diese Prämisse hat es halt trotzdem geschafft, obwohl es viele andere Schwächen hatte.
Ja. Ja. Was ich ganz lustig finde, ist, dass ja im Grunde genommen die ultimative Open World kommt ja tatsächlich wenn du so willst, eher so aus dem Tischspielbereich, nämlich bei Pen and Paper ist es ja die absolute Open World. Die ist ja komplett open. So, ja. Ne? Das ist, das Problem immer ist, das irgendwo niederzuschreiben, wollte ich jetzt schon sagen. Ne? Also entweder im Computer irgendwo reinzutun und zu visualisieren oder eben auf einem Tisch. So, eigentlich ist das alles im Kopf theoretisch machbar. So, das finde ich schon sehr interessant. Aber ich glaube eher, also ich verstehe, was du sagst, dass es dich dann erinnert hat an Open World Videospiele. Ich kann aber sagen, so, ich finde das mittlerweile halt in einem Videospiel, wo ich dann halt so mit Questmarkern zugeschmissen werde, gar nicht mehr so geil. Also, ja. Ich meine, ne, du hast es dann bei Elden Ring zum Beispiel ja ganz anders. Da hast du ja diese Questmarker eben nicht. Ja. Und das war ja für viele Leute eine Offenbarung, dieses Spiel im Open-World-Bereich, eben weil es so vieles anderes gemacht hat. So ähnlich wie Breath of the Wild, was ja auch so anders war in der Hinsicht. Und da wurde halt die Exploration, also das Erkunden war eigentlich der Benefit des Spiels. So, das ist das, warum du es gemacht hast. So. Und das muss man dann versuchen, wahrscheinlich bei so einem Brettspiel irgendwie hinzubekommen. Deswegen habe ich mich echt so gewundert, dass dieses mit so einer zufallsgenerierten Welt anscheinend nicht so ein Ding zu sein scheint. Also weil sowas wie No Man's Sky oder so, was es ja auf Computer gibt, wo sich halt quasi das Universum um dich zufällig generiert und du überall hinfliegen kannst, mit Karten, die man mischt und zieht, kann ich mir sowas Ähnliches eigentlich auch ganz gut vorstellen. Vielleicht kommt das ja noch.
Ja, ich glaube, No Man's Sky ist aber nur ursprünglich mal prozedural generiert gewesen, oder? Haben die nicht einmal dieses Universum generiert und dann ist es so geblieben?
Das weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall ja solche Games, ne?
Das stimmt.
Ja, also als Beispiel meine ich, ne? Aber ich meine, vielleicht sammeln wir in dieser Podcast-Folge auch so viele USPs, dass wir die einfach am Ende als eine Liste irgendwo abgeben und dann wird da ein richtig geiles Brettspiel raus. Kann ich mir vorstellen.
Ich sehe halt das Problem, wenn du die Welt zufällig generierst, ist halt ein Problem, eine Story da drin erlebbar zu machen. Also es ist nicht einfach, das zu machen.
Das kannst du halt dann nur über World States machen, ne? Du kannst natürlich sowas machen, wie wenn du fünf rote Quests absolviert hast, dann drehst du eine Karte um, die dann entsprechend irgendwas weitererzählt, ne? Und dann geht's.
Oder dann sagst du, der Questgeber oder der, keine Ahnung, irgend so ein Typ, den du treffen musst, ist in einem Biotop XY. Den findest du nur auf einer Sumpfkarte. Die sechste Sumpfkarte, die du ab jetzt ziehst, da ist der. Irgendwie sowas. Also es geht bestimmt irgendwie.
In jedem siebten Ei.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass das nicht schon in der Brettspielindustrie super häufig versucht wurde. Und also sicherlich sind wir da auch kein Benchmark, ne? Also wir haben jetzt ein paar von den Spielen gespielt. Es gibt aber noch sicherlich 50, 100 andere, die wir noch nicht gespielt haben. Und trotzdem ist es auch so, über die Spiele, über die wir jetzt teilweise auch negativ gesprochen haben, die haben teilweise, also sind die super beliebt. Ne? Ah ja, also gerade jetzt Arugia, was ich zum Beispiel komplett schlecht finde, hat auf Boardgame Geek eine Bewertung von 9,0 von 10. Das gibt's eigentlich nicht. Muss eigentlich das beste Spiel der Welt sein.
Nee, man, das ist ja, ne? Also auch Assassin's Creed verkauft sich wie Schwein, deswegen machen sie es ja immer
wieder so. Ne? Also. Ja, genau. Und also für mich ist es halt oft so, sie versuchen das, aber laufen immer in andere Probleme. Wir hatten zum Beispiel, wir haben jetzt über Aridia gesprochen oder jetzt ähnlich war es jetzt auch bei dem, was wir jetzt, des Hunters, was wir jetzt rausgebracht haben, dass du oft das Gefühl hast, so ein bisschen Sidequest the Board Game zu haben. Das heißt, du hast eigentlich keinen Mainplot, sondern hast halt eine Aneinanderreihung von belanglosen Nebenquests, die dann du dir selbst am besten noch zu einer Mainstory zusammenbauen kannst. Und das ist halt für mich, dann verliert mich halt ein Spiel zum Beispiel relativ schnell. Ist beim Computerspiel im Übrigen genauso.
Ja,
völlig verständlich.
Ja, oder du machst halt wie Agemonia, machst eine Hauptstory, die wahrscheinlich gut ist. Wir wissen es nicht wirklich. Du hast allein ein 1-Stunden-Hörbuch vor jedem Durchgang für jeden einzelnen Charakter, der dir die Charakterstory näher bringt. Das
ist ultra krass.
Ja. Absolut absurde Charakterstory und Charakterquests, die du erleben kannst. Machst darüber aber ein Level-Gatekeeping, was dafür sorgt, dass du die Hauptstory nicht wirklich verfolgen kannst. Wir haben, Kai, 25 Stunden gespielt?
Ja, 30 fast.
Fast 30 Stunden. Sind eigentlich in der Hauptquest 3 Stufen, glaube ich, weitergekommen. Von, ich weiß nicht wie vielen.
Wahrscheinlich seid ihr einfach
nicht gut verlierst genug. Und du verlierst dich halt in
das wird sein, ja.
Ja, du verlierst dich in Nebenquests.
Geht gut.
Du musst dann so Nebenquests machen, die auch pro Quest irgendwie 2 Stunden dauern, um ein Zehntel eines Levels aufzuleveln und so Geschichten.
Wow.
Und das sind dann halt auch wieder Probleme, die du erzeugst. Und dann hast du eine 100-Stunden-Kampagne, aber die ist komplett belanglos in dem, was du erlebst.
Ja. Ich stelle mir das auch sehr schwer vor, weil, also eine Schwierigkeit ist sicherlich auch, wenn du dir den Open-World-Begriff schon von Videospielen leihst, dann wirst du natürlich auch mit Open-World in Videospielen verglichen, das sehen wir an dieser Podcast-Episode. Und ich glaube, eine ganz große Schwierigkeit ist da halt auch, bei Videospielen gibt's halt diesen berühmten 5-Sekunden-Loop, sag ich mal. Das heißt, ne, alles, was du tust, sollte in einem bestimmten Zeitabstand immer wieder Spaß machen. So, in einem Shooter ist es, die Waffen sollten sich geil anfühlen. Du solltest immer Spaß dran haben, deine Waffe abzufeuern und nachzuladen. Es sollte sich immer gut anfühlen. Im Open-World-Spiel sollte es halt auch so sein. Es sollte sich immer gut anfühlen, irgendwie voranzukommen, was Neues zu sehen, irgendwo in einer neuen Umgebung immersiv drin zu sein. So. Und ich glaube, so eine Art von Loop in einem Brettspiel ist wahnsinnig schwer herzustellen, weil es naturgemäß ist alles langsamer, weil du ja alles selber bookkeepen musst. So, es ist halt, du hast überall diese Haptik und diese Friction drin, weswegen man ja auch Brettspiele spielt. Das ist ja das, was man auch haben will. Deshalb, das ist ja das Coole daran. Nur, ich kann mir vorstellen, dass es bei sowas sich dann auch ein bisschen im Weg steht, wenn man so ein 100-Stunden-Monstrum daraus machen möchte, wie beim Videospiel halt auch. Bei Videospielen funktioniert das halt häufig, weil die dich die ganze Zeit wie so ein Casino mit Dopamin zuschütten und dich deshalb schön über 100 Stunden, wenn sie gut darin sind, angefüttert halten, sodass du auch wirklich Lust hast, das bis zum Ende zu sehen, auch wenn du streng genommen einfach immer nur wieder den gleichen Feldweg lang reitest. Aber das Reiten fühlt sich vielleicht so cool an und in der nächsten Stadt gibt's immer so gute Upgrades. Ne, dafür machst du es halt so. Und die Sonne geht auf und weiß ich nicht, dann fängt es an zu regnen und ein Waschbär läuft vorbei. So, das sind halt so die Sachen, dafür
hetzt spielst du. Hetzt er gerade halt gegen Red Dead Redemption?
Das war gerade so ein Zusammenschmiss aus mindestens 5 verschiedenen Spielen. In meinem Kopf lief Assassin's Creed Valhalla, da gibt's gar keine Waschbären.
Aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil, also das, was du sagst, ist tatsächlich ein großes Problem. Also was Lars und ich zumindest jetzt in den letzten großen Kampagnenspielen hatten, die wir gespielt haben auf der Brettspielseite, dass, ja, es gibt zwar eine 100-Stunden-Kampagne oder auch Story, wie sie manchmal sagen, die wir bisher noch nicht erlebt haben, die bei uns aber dann spätestens nach 20, meistens so zwischen 20 und 30 Stunden in einer absurden Repetition endet. Und dann für mich als Brettspieler halt irgendwann langweilig macht. Und das ist genau das, was du gerade sagst, was es halt das Videospiel eben anders macht, ne, per se.
Machen kann zumindest, ne? Also.
Kann zumindest, ja, genau. Und das finde ich halt spannend, ja, dass es trotzdem ja, also ich finde, es gibt trotzdem Schwächen, die sowohl Open-World-Brettspiele haben als auch Open-World-Videospiele, ne, so diese Belanglosigkeit, dieses ewige durch die Walde streifen und so, diese, ja, teilweise Repetition von Quests und so, aber trotzdem ist halt auch dann eigentlich diese Elemente in Videospielen gibt, die du in Brettspielen halt nicht hast und umgekehrt. Ne?
Ja. Trotzdem scheitert, aber kommen sie beide an ganz klar irgendwie Grenzen, vor allem was den Spaß irgendwann angeht, das ist schon so.
Ja.
So. Jetzt will ich aber noch mal darüber über die Spiele sprechen, die wir uns empfohlen haben.
Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch eine letzte Frage an euch als Videospiel-Experten, weil ich trotzdem es noch nicht aufgegeben habe, mich auf neue Open-World-Spiele zu freuen.
Okay.
Könnt ihr denn irgendwas sagen oder Empfehlungen abgeben, so was so 2026 so rauskommt, wo ihr sagt, das sind so Open-World-Spiele, die eine coole Prämisse haben, die wir uns mal angucken sollten?
Die nicht GTA 6 heißen?
Das kommt doch nicht vor.
Also, man muss dazu sagen, ne? Es ist schon so, dass weniger Spiele in diesem Genre jetzt rauskommen, weil GTA 6 rauskommt und niemand Bock hat, sich in Konkurrenz damit zu begeben. So, jetzt ist gerade halt eins rausgekommen, Crimson Desert heißt das. Das ist von einem chinesischen Publisher, ich weiß gar nicht, Studio, glaube ich. Nee, weiß ich nicht, woher die kommen. Jedenfalls ist das, wird so betitelt als ein Singleplayer-MMO, so ein bisschen. Was schon nahelegt, dass es sehr, sehr viele kleine Fetch- und Sidequests gibt, die man so machen kann. Dafür ist das wohl riesengroß und es ist nichts für mich, überhaupt nicht.
Kai, du wirst es hassen, aber so ich habe kurz reingespielt.
Okay. Ja, siehst du. Das sehr ist so, wenn die Assassin's Creed noch zu wenig Sidequests hat.
Und zu viel Charakter.
Ja.
Zu viel, okay.
Ansonsten, also, ich finde schon, dass man Dings hier, jetzt ist Kojimas Death Stranding 2, das kommt jetzt auf PC. Oder ist es schon raus?
Ich weiß gar nicht genau.
Ist schon raus. Ja. Das kann man schon empfehlen. Das ist eine geile Sache irgendwie. Die ist zwar sehr weird und abgespaced, aber es ist schon mal, hat einen gewissen innovativen Aspekt. Ich meine, na gut, da müsste man es wahrscheinlich schon den ersten Teil erstmal spielen. Aber das ist schon mal, wenn man auf das Standardzeug nicht so eine Lust hat, ist es was anderes immerhin. Ansonsten muss ich sagen, Open-World-mäßig, David,
ich habe aber gerade auch noch gespannt. Gegoogelt, muss ich zugeben. Aber alles, worüber ich rede, habe ich vorher schon mal gehört. So, also, Fable kommt raus.
Ja, stimmt. Da,
neues Fable. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Fable kennt. Relativ, nee. Ja, legendäre ist vielleicht zu viel gesagt, aber so, doch sehr bekannte Spielereihe von Peter Molyneux ursprünglich, der große Dampfplauderer und Spiele-Zampano. Ja, also jemand, der hat irgendwie Black and White unter anderem gemacht. Der ist bekannt für so God-Games vor allem, wo man so eine, wo man so diese Hand, so eine Hand spielt und Leute durch die Gegend setzt und so den Gott spielt, der die Spielwelt steuert. Also so systemische Dinge.
Und nach Black and White hat er mehr versprochen als alles andere.
Er hat schon immer sehr viel versprochen.
Das ist schon sein, immer, sein Lebensstil.
Genau. Ja, ja. Aber Fable ist mittlerweile, macht er das nicht mehr. Das liegt jetzt bei Playground Games. Die haben zuletzt vor allem Forza Horizon gemacht, also Rennspiele.
Ja.
Die, also
muss man auch sagen,
sehr Forza Horizon ist ein Open-World-Game. Tatsächlich, ja. und die machen jetzt Fable. Das ist tatsächlich was interessant werden könnte. Weil da geht's, glaube ich, schon viel auch drum, so, du spielst einen Charakter, glaube ich, von Kind an, der wird dann älter. Und die Welt wandelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen mit. So, das hat so ein bisschen vom Vibe her ist es, glaube ich, so britische Mythologie, so ein bisschen. Das aber schon könnte,
Fantasy definitiv.
Ja, definitiv Fantasy. So. Das könnte interessant sein.
Das ist wohl auch so, dass dein Handeln da sehr viele Konsequenzen hat. So, ne? Die haben da in so einem langatmigen Trailer haben sie so ein Beispiel gezeigt, wo man so einen, da ist so ein Riese und der, ich habe jetzt vergessen, was genau passiert ist, aber wenn man sich, der fällt irgendwann in Ohnmacht irgendwie auf so einen Häuserblock drauf und dann kann man da nicht mehr hin. Und dann kann man ihn halt entweder, keine Ahnung, umbringen oder irgendwie versuchen zu heilen und dann ist er entweder weg dann irgendwann oder eben nicht. Also da haben die schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass sowas, dass es Konsequenzen gibt.
Was das wird auch, glaube ich, ganz witzig. Das war immer schon eine Reihe, die so recht humorvoll war und das wird auch jetzt, glaube ich, relativ albern auch, aber ist ja auch mal ganz nett. Es muss nicht immer alles super ernst sein. Und The Blood of Dawnwalker könnte man auch noch mal sich
Was war das denn das noch? War dieses
Vampir-Rollenspiel. Das von war mir Witcher gar nicht so bewusst, dass das Open World ist, aber ist es wohl. Vom ehemaligen Game Director des dritten Witcher-Teils offenbar.
Ja.
Der, wie gesagt, so ein Vampir-Rollenspiel könnte storymäßig eventuell ganz
interessant sein. Cool so.
Genau. Ja, also ja, also das als und Lego Batman natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Dieses Dawnwalker, wann kommt das? Das dauert noch ein bisschen, glaube ich, oder? Also das
Dawnwalker hat noch keinen Termin.
Ja, das wurde bei den großen Showcases immer schon mal immer mehr angekündigt, aber ich glaube, das ist genauso ein Kandidat, die gucken erstmal, was mit GTA passiert, bevor die überlegen, rauszukommen. Das lohnt sich sonst für die nicht. Ne?
Ich bin auch gerade wieder, Meru, in dieser Liste über The Legend of Kimori gestolpert. Das ist ein Pferdespiel. Na komm,
jetzt erzähl.
Das ist ein Pferdespiel, wo man eine Kurierin in der Mongolei im 13. Jahrhundert spielt und man reitet einfach von Dorf zu Dorf durch die Steppe und muss halt so Briefe überbringen. Aber das ist halt, es war ursprünglich Teil dieser Ostwind-Reihe. Das ist so eine, also die machen halt
Pferdemädchen.
Es sind halt Pferdemädchenspiele. So, ja. Und das ist halt jetzt der neue Teil. Und das sieht irgendwie immer, es sah immer das schon
ganz gut aus, witzigerweise.
So. Das fand ich irgendwie witzig. So. Also behalte ich auch mal im Auge. Es ist im Early Access mittlerweile.
War das nicht so, dass das Leute eigentlich entwickelt haben, die eigentlich damit jetzt nicht so viel zu tun haben und das dann quasi darauf gebrandet haben? Also die haben eigentlich eher nur so ein Pferde-Open-World-Ding gemacht und dann haben sie die Lizenz.
Irgendwie war das, ich weiß nicht genau,
zumindest wie
das
passiert einem so
ist.
Vor.
Das ist irgendwie in dieser Ostwind-Reihe gewesen und dann haben sie Ostwind irgendwann wieder rausgestrichen. Und jetzt ist es nur noch The Legend of Kimori. Ich glaube, weil sie gemerkt haben, dass das ein Appeal über die eigentliche Zielgruppe hinaus hat.
Ja, ja.
Und einfach durch das Setting und durch die Optik, die halt bisschen weniger kindartig ist, würde ich mal sagen. Die Ostwind-Spiele fand ich, waren schon immer eher auf Kinder gezielt. So. Was vielleicht auch unfair ist, weil ich glaube, es gibt eine große Erwachsene-Zielgruppe für sowas.
Kann auch
sein. Wenn man Bock hat, einfach ein paar Briefe durch die Gegend zu bringen, warum nicht? Vielleicht ganz cool.
Es gibt Farming-Simulator, was in einem Welt, in der es das gibt.
Als Open World Game, oh weia.
Ich hätte noch eine technische Frage an euch, bevor wir in euer erlebtes Brettspielleben eintauchen. Thema AI.
Ja.
Ja.
Glaubt ihr, dass oder könnt ihr euch vorstellen, dass die Einbindung von KI-Modeling in ja, Open-World-Spiele, so mit eigenen ja, Modellen pro NPC beispielsweise. Ich weiß, es ist ein Riesenaufwand und es ist technisch momentan definitiv nicht leistbar, aber glaubt ihr, dass das viele Probleme lösen könnte, die Open-World-Spiele derzeit haben? Weil damit kannst du ja rein theoretisch...
Glaube ich das nicht.
Okay.
Alle also, Probleme, über die wir gerade hier gesprochen haben, sind Probleme, die aus mangelnder Autorschaft resultieren. Langweilige Stories, uninteressante NPCs, generische Quests, Landschaften, die aussehen wie Arsch und die keinen interessieren. Polemisch gesprochen.
Okay.
Keins dieser Probleme löst KI. Weil KI kann super gut am Fließband dir Dinge produzieren. Aber du wirst es extrem schwer haben, einen konsistenten Charakter, der was Interessantes zu sagen hat, aus einer KI zu bekommen. Das wirst du, glaube ich, immer nur von menschlichen Autoren bekommen. Und das ist letzten Endes, glaube ich, auch der Grund, warum Leute an Spielen dranbleiben oder nicht, wenn sie das Gefühl haben, dass dir das Spiel auch irgendwas Interessantes erzählt. Und das kann KI einfach nicht. So, ja,
ich
also,
hatte so ein bisschen Verhaltensmodelle vor Augen, dass die Reaktionen von NPCs auf dich, von Städten auf dich, von Gegenden auf dein Handeln, dass das irgendwie in einem Verhaltensmodell ist, was mehr realistisch verläuft, als es das aktuell tut. Momentan kannst du ja, oder in vielen Spielen kannst du ja jemanden umbringen, gehst um die Ecke rum und sprichst mit dem nächsten NPC. Und
ja.
Aber das hat ja Gründe, die nicht deswegen unbedingt sind, also da sind, weil das Spiel das technisch nicht hinbekommt, sondern die Gründe sind meistens, dass das Spiel sonst nicht persistent funktioniert. Also die Quest muss irgendwie da sein. Also natürlich kannst du einfach hinter jedem NPC einen Chatbot hängen, der irgendwie dir antwortet. Das ist natürlich machbar, aber das ist ja jetzt auch schon mehr oder weniger so. Also ich glaube nicht, dass es dadurch immersiver wird, sagen wir
was
mal so.
Was du aber meinst,
ich glaube, dass es technisch dichter wird, aber nicht immersiver.
Ja. Lars, ich glaube, was du meinst, sind eher so Verhaltensroutinen, ne? Also, dass du das Verhalten von NPCs auf eine organischere Art steuerst. Das Problem da ist, du brauchst immer eine Vorhersehbarkeit irgendwann. Du kannst nie ein System in einem Spiel irgendwie chaotisch laufen lassen. So, im Brettspiel geht das gar nicht so und im Videospiel geht es eigentlich auch nicht, weil du musst immer irgendwann zu einem vorhersehbaren Ergebnis kommen, sonst kannst du das Spiel im Grunde nicht veröffentlichen, weil du kannst, also ne, stell dir mal vor, du redest mit einem NPC und sagst was Falsches und der, weiß ich nicht, sagen wir mal, die KI ist wirklich so krass, dass sie dann sagt, okay, der läuft jetzt zum Wirt und beschwert sich bei dem, weil du seinen Hund beleidigt hast. Und der Wirt ruft die Polizei und dann kommt die Polizei und weißt du, ne, also du kannst das ja beliebig weiterführen so.
Yeah.
Du musst aber als Studio, musst du genau vorhersehen können, was da passiert, weil du kannst ja nie davon ausgehen, dass die Spieler nur exakt das machen, was du für sie vorgesehen hast. Sobald jemand vom Pfad abweicht und der KI irgendeine Idee gibt, die du vielleicht nicht hattest, dann darf ja nicht sofort das gesamte Spiel crashen. Und nicht mehr, es darf ja nicht mehr möglich sein, dass irgendwas nicht funktioniert, nur weil jemand mal was gemacht hat, was du nicht explizit so vorhergesehen hast. Und du hast bei LLMs sowieso das Problem von Halluzinationen. Das heißt, du kriegst sowieso nie komplett vorhersehbare Ergebnisse. Das heißt, die sind sowieso schon mal schlecht für sowas. Und ich glaube auch, dass es ein Problem ist, dass KI und jetzt auch generative KI und auch gerade evolutiv lernende KI häufig den einfachsten Weg zum Ziel geht und das ist nicht immer der, den Mensch gehen würde. Das heißt, eine KI würde vielleicht jetzt nicht unbedingt lernen, weiß ich nicht, wenn der Wirt die Polizei ruft, dann passiert X, sondern die KI würde lernen, wenn der Mensch den Charakter anspricht, der 3 Stufen vor dem Wirt ist, dann kann ich im Grunde schon mal die Polizei rufen, weil das ist sowieso das, was in 90% der Fälle passiert. Und auf einmal hat der Spieler noch gar nichts gemacht, aber er ist in der Spielwelt im Knast und fragt so, hä? Weißt du, so, dann wird das System unplausibel. Und diese Sachen, das sind einfach also du schaffst dir so viele neue Probleme, dass du, glaube ich, dass es nicht lohnt, die so zu lösen. Das war jetzt die kurze Antwort. Sorry.
Nee, in meinem Kopf war nur gerade so eine chaotische Welt, wo halt wirklich das Spiel, wenn ich es spiele, völlig anders entsteht und die Welt ganz anders abläuft, als wenn Kai es beispielsweise spielt.
Ja. Ist theoretisch ja möglich. Gibt es ja auch.
Ja, ist auch theoretisch. Aber man muss ja auch immer sagen, also ein Videospiel soll ja nicht nur eine simulierte Welt sein. Die eigenständig läuft, sondern sie soll ja auch irgendwie dich führen in gewissen Bahnen. Und das unter einen Hut zu bringen. Also ich glaube auch, dass das Tool ist nicht das Richtige dafür. Also du kannst einzelne Sachen, wie gesagt, die sind ja auch schon in Spielen drin, einzelne Komponenten. So, ich glaube aber, das ist jetzt nicht der Heilsbringer. Und das große Problem ist ja bei Videospielen, die sind zu teuer, zu viele Leute, bla bla bla. Und das ist, glaube ich, eine Illusion zu denken, wenn man da mehr KI reinspeist, braucht man weniger Leute. Ich habe das Gefühl, zumindest in den nächsten 10 Jahren wird man da eher noch mehr Leute für brauchen, die das dann im Zaum halten, damit das Ding eben nicht zusammenbricht, aufgrund der viel zu vielen Unfälle, die dann passieren können. So.
Ich glaube, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, ne? Aber das ist so ein bisschen, als würde man sagen, sind KI-generierte Ereigniskarten die Lösung, um die Probleme von Mensch ärger dich nicht in den Griff zu kriegen. So, ne? Also du schießt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen und es ist so, es passt nicht unbedingt zusammen, weil, also ich verstehe, woher der Gedanke kommt und er ist auch irgendwie schlüssig, aber du kriegst halt ganz schnell das Problem, dass du diese Vorhersehbarkeit nicht mehr hast und dann läuft es am Ziel des Spiels auch vorbei und dann wird's halt wieder beliebig.
Also in der Brettspielszene ein sehr kontrovers diskutiertes Thema gerade, ne? Gerade was so Artwork-Generierung angeht und
klar,
auch im Videospielbereich gab's jetzt,
ja.
Es gab jetzt die ersten Spiele, die sogar die Anleitung mit KI geschrieben haben. Das ist natürlich höchst fragwürdig, ne?
Also, wow.
Also das haben wir jetzt teilweise im Crowdfunding gesehen. Das ist wirklich, also
was für eine geil dumme Idee.
Ja,
das ist ja die IKEA-Experience am Brettspieltisch. Fantastisch.
Ja, und irgendwo war letztens, ich weiß nicht, bei welchem Spiel, es ist auch fast egal, aber da war dann, wir benutzen kein AI-Artwork, wir haben AI nur zur Entwicklung der Spielidee genutzt. Wo ich mir denke, okay, finde ich halt bei weitem schlimmer, als wenn das Ding mir was gezeichnet hätte.
Oh Mann, ey. Ja, ey, das ist echt so ein Thema für sich. Dass, wenn wir das machen, müsst ihr mir einen Timer stellen. Das, sonst rede ich zu viel.
Apropos Timer. Wir wollten noch mal mindestens 5 Minuten dafür irgendwie zur Seite stellen, noch mal über unsere erlebten Sachen zu sprechen. Denn wir haben uns ja letztes Mal gegenseitig Dinge empfohlen. Also nicht nur Brettspiele, sondern wir haben euch auch Videospiele empfohlen. Und ich glaube, ihr habt auch was davon gespielt. Und wer sich nicht mehr daran erinnert, was das alles so war, der kann super gerne noch mal diese Folge anhören, die wir schon zusammen gemacht haben, wo es nämlich darum ging, was passt denn jeweils zu uns am besten an Brett oder Videospiel? Das fand ich sehr spannend, auch mal reflektiert zu bekommen, was ich eigentlich für ein Brettspieltyp bin. Und ihr hattet ja quasi mich bestimmt als einen Typen, der Descent, das Brettspiel, mal ausprobieren sollte. Und ich habe dann, als ich auf dem Weg nach Essen war, ne, zur Spielemesse, gesehen, dass bei Kleinanzeigen jemand, nämlich Descent, in der Gegend dort echt mega günstig für ein Fuffi oder so vertickt hat.
Oh, das ist gut.
Guter Preis. Das ist gut, ne? Und dann bin ich direkt da vorbeigefahren. Ich glaube, ich habe ihm die ganze Story erzählt. Ich glaube, es hat ihn überhaupt nicht interessiert. aber er hat mir das Ding verkauft und ich habe es mir seitdem angeguckt. Und ich finde es ziemlich gut. Ich mag vor allen Dingen diesen haptischen Teil davon, dass man halt 3-dimensionale Dungeons zusammensteckt aus Pappteilen, Karten und aus den übersichtlich vielen Teilen auch immer wieder neue Level sozusagen generiert. Das finde ich echt cool. Wie wir schon angesprochen haben, jetzt ist es ja so, dass diese App sehr viel Bookkeeping fein erledigt. Das ist tatsächlich ganz cool. Hin und wieder habe ich aber auch ein bisschen das Gefühl, ich habe nicht so richtig viel Einfluss auf die Kämpfe. Also, ne, also das geht ein bisschen ab dadurch, dass ich halt einfach nur eingebe, okay, ich habe das und das gewürfelt, was passiert? Und ich kriege das Ergebnis wiedergespiegelt, aber ich habe es nicht so richtig selbst nachvollzogen, weil ich es nicht mitgerechnet habe und so, ne? Und das ist natürlich schon was auch ein bisschen schade ist. Ansonsten,
darf ich, ey, Mero, wenn ich
gefällt mir das sehr gut.
Darf ich fragen, auf was für einem Schwierigkeitsgrad du spielst?
Du hattest, glaube ich, mir empfohlen, ich soll das auf dem schweren spielen. Das tue ich, glaube ich, auch. Ja,
okay. Genau. Okay, weil mein Problem war nämlich tatsächlich genau so ähnlich, was du gerade geschildert hast, dass ich auch das Gefühl hatte, dass so die Kämpfe so ein bisschen, ja, so ein bisschen irrelevant abgelaufen sind für mich irgendwie, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass es A, irgendwie, dass es taktische Kniffe hatte für mich, irgendwie ein Stellungsspiel oder so.
Das stimmt, ja.
Und uns wurde damals auch das Feedback gegeben, als wir die Folge rausgebracht haben, ist, glaube ich, unsere erste Folge gewesen von unserem Podcast.
Ach, krass.
Dass wir es hätten auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad Spiel hätten spielen sollen, weil du dann halt deutlich taktischer vorgehen musst und deutlich strategischer deine Kämpfe planen musst und so, ja.
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass es relativ egal ist, wo ich stehe um die Gegner rum, weil in deren Zug sozusagen wird ja nur gesagt, okay, die können jetzt drei Felder sich in deine Richtung bewegen zum Beispiel. Das heißt, ja, das ist relativ random, ob ich jetzt am linken Rand stehe oder am rechten Rand, ist eigentlich völlig egal. So. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es noch schwerer wird, dann kann man da, muss man sich dann mehr quasi mit der restlichen Gruppe so ein bisschen abstimmen, die man so spielt. So. Ich habe es natürlich nur alleine gespielt. Ich habe am Anfang ein bisschen mit meinem einen Sohn angefangen, aber du musst relativ am Anfang schon einen ziemlich heftigen Boss bekämpfen. Gegen den verlierst du auch höchstwahrscheinlich. Also ich habe gegen ihn verloren. Dann ging es trotzdem weiter, aber das hat mein Kind total demotiviert. Also ich kannte das halt aus Videospielen, dass man ab und zu einfach verlieren soll. Aber das kannte der noch nicht.
Insofern, warte, gleich kommt die Cutscene doch. Gleich kommt doch die Cutscene.
Es kam tatsächlich die Cutscene auf dem iPad.
Geil.
Nee, also ich find's ein schönes Spiel, sag ich mal so. Es ist eine nette Zwischenentwicklung. Ich glaube, es ist auch so für jemanden, der relativ neu in diesem Bereich ist, ein ganz guter Einstieg.
Ja. So. Gateway Game, wie wir sagen.
So ist das, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, David, ich glaube, du hast noch nicht in Max & Minions reingucken können, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Das war ja auch so ein bisschen als Rarität schon angepriesen und das ist es natürlich auch. Ich habe allerdings mittlerweile über einen Freund erfahren, dass es das tatsächlich hier in Hamburg im Brettspielcafé Würfel und Zucker gibt. Da kann man das wohl tatsächlich spielen. Schöne Grüße an den übrigens, der hört hier nämlich wahrscheinlich zu, der hört nämlich euren Podcast auch. Genau. Ach, cool. Und ja.
Dann müssen wir da wohl mal hin.
Meine einzige Ausrede ist das kleines Kind und deshalb keine Zeit, in Brettspielcafés zu gehen. Das ist, glaube ich,
aber,
da ich der Einzige
ich
mit so einem kleinen Kind hier bin, kann ich das, glaube ich, sagen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich habe es auf meiner Kleinanzeigen-Watchlist. Insofern, wenn ich sehe,
dann mal. Sehr gut.
Ich meine, ich habe mir jetzt noch ganz viel anderen Scheiß gekauft, muss ich dazu sagen. Also ich habe mir, wie gesagt, Frostpunk habe ich mir noch das Brettspiel geholt. Was zum Beispiel, das ist so ein typisches Beispiel, wo du sehr viel Bookkeeping machen musst. Das besteht eigentlich aus Bookkeeping. Ich muss zugeben, ich habe dadurch gemerkt, mir bringt das auch ein bisschen Spaß. Aber es ist schon echt, das ist schon crazy. Dann habe ich mir so Sachen geholt wie The Great Western Trail, das ist auch ziemlich cool. So ein paar Brettspiele habe ich mir zwischendurch noch gekauft. Also, ihr habt mich schon ein bisschen infiziert, muss ich sagen.
Sehr gut.
Muss ich schon zugeben. Ja, sehr gut. Ja. Schweinerei ist das. Aber habt ihr denn auch zum Beispiel die Videospiele angeguckt, die wir euch empfohlen haben?
Vielleicht fange ich mal an, weil es bei mir am schnellsten geht. Ich habe mir natürlich fast direkt nach der Folge habe ich mir Jedi Fallen Order gekauft.
Okay.
Dann kam die Messe. Also habe ich es dann noch nicht gespielt gehabt. Und nach der Messe habe ich entschieden, ich muss mein Büro umgestalten und umbauen. Und seitdem steht meine PlayStation abgebaut in einem kleinen Karton hier um die Ecke.
Kenne ich das Problem.
Und das Ganze jetzt
aber
seit 4 Monaten.
Du kannst dir wahrscheinlich schon im nächsten Sale den zweiten Teil einfach direkt dazu holen. Der ist nämlich jetzt auch immer sehr günstig zu haben.
Okay.
Und dann kannst du beide Spiele nacheinander spielen.
Die Frage ist noch, aber das ist wahrscheinlich eine Frage, die ich euch dann mal außerhalb von dem Podcast stellen muss, ob sich das noch lohnt, PlayStation-technisch aufzurüsten oder nicht. Aber da gucken wir mal.
Ich glaube, unsere letzte Folge hat da auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne, David?
Ja.
Also, es ist eine Preisfrage.
Keiner weiß,
ist ja jetzt irgendwie 200 € teurer geworden. Ja,
Also wenn du schon eine PS5 hast, du hast eine PS4, glaube ich, ne?
Eine 4, ja.
Ja. Also ich sag mal so, das ist eine gute Frage, muss ich drüber nachdenken. Also ich habe die PS5 mir sehr früh geholt.
Wir sprechen nochmal über dein Jahresgehalt und dann machen wir das außer vor.
Nein, ich benutze sie aktuell eigentlich, ehrlich gesagt, auch so gut wie gar nicht. Außer ich habe sie jetzt als Blu-ray-Player relativ viel benutzt. Back to the roots, wie die kaufen?
PS3 damals.
Ja. Ich würde sie mir jetzt, glaube ich, nicht kaufen, aber ich würde sie jetzt auch nicht verkaufen. Also, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie das mit den Preiserhöhungen gerade aussieht, aber wenn du grundsätzlich deine Konsole viel benutzt, was du anscheinend nicht tust, dann würde ich sie jetzt vielleicht noch kaufen, bevor es so teuer wird. Aber wenn du sie eh nicht so wirklich, dann, ey.
Und eine 5 zu kaufen,
PS4 um dann ist eine gute Konsole.
Jedi Fallen Order 1 zu spielen, ist natürlich auch eine gewagte Ansage.
Das würde ich nicht machen.
Also für 4 Monate im Karton lassen reicht auch die PS4. Um es mal so zu formulieren.
Aber Kai.
Hast du gespielt?
Ja, selbstverständlich. Vorbildlich.
Sehr gut.
Ich glaube, David, du hattest mir, glaube ich, ne, The Ascent hieß es empfohlen.
Genau, wir hatten ja die fantastische Kombination aus The Ascent und Descent. War nicht geplant, aber trotzdem einfach großartig.
Genau, da hatte ich dich ja ein bisschen vor schwere Aufgaben gestellt mit Open World, Character Progression und noch Splitscreen Co-op war es, glaube ich, ne? Couch Co-op.
Ja. Ja.
Und das war natürlich nicht so leicht. Gott, also The Ascent ist wirklich vogelwild. Also.
Das ist also richtig.
Ich bin ganz ehrlich, meins ist es tatsächlich überhaupt nicht.
Ja.
Also ich habe jetzt auch keine 20 Stunden gespielt, aber so 2-3 oder so, würde ich mal sagen, ungefähr. Mhm. Weil ich auch den Vorteil hatte, dass ich habe auch eine PS5 und habe eben auch PS Plus und das war da halt umsonst downloadbar. Da habe ich es mir halt direkt, ne, als du es empfohlen hast, glaube einen Tag später habe ich gesehen, dass das umsonst war, installiert und dann, ich glaube, auch erst ein halbes Jahr später dann mal angefangen zu spielen. Und muss wirklich sagen, dass mich das grafisch einfach nicht abholt. Ich finde das super weird, dieses von oben drauf gucken und dann aber trotzdem dieses nach oben und unten steuern.
Ja,
das stimmt. Das ist so eine Mischung aus Ego-Shooter, 3D und Diabolo-Vibes irgendwie. Und damit bin ich irgendwie nicht klargekommen.
Ja.
Irgendwie was auch nicht.
Aber hast du es denn alleine gespielt oder zu zweit?
Ich habe es tatsächlich alleine gespielt.
Ja, also ich find's alleine spielbarer als zu zweit, weil zu zweit stelle ich mir es völlig chaotisch vor. Also ich habe es alleine durchgespielt, so. Aber ja, ich verstehe, dass das sehr gewöhnungsbedürftig ist, ja, wenn man so nicht so drin steckt.
Ja, also in einem Monat kommt der Kumpel, mit dem ich immer mal wieder so Videospielwochenenden mache. Das machen wir mittlerweile nur noch einmal im Jahr meistens, weil wir beide Kinder haben. Von daher wird's immer schwieriger. Und da werde ich es auf jeden Fall mal testen mit ihm. Werden wir mal gucken, ob das auch Koop funktioniert. Bin ich wirklich mal gespannt, weil, also ich glaube, wenn es mich nicht gecatcht hat nach so einer Zeit, dann glaube ich, wird das für uns auch nichts. Aber ich werde berichten dann in unserer nächsten Folge.
Ich bin sehr gespannt. Ja. Tatsächlich würde mich interessieren, ob sich das für dich nach Open World anfühlt. Einfach nur einfach nur aus dem Bauchgefühl raus. Nur so.
Ich glaube, dafür habe ich es, glaube ich, nicht lang genug gespielt, weil du ja am Anfang da in diesen Korridoren noch rummachst und so.
Ja.
Und
ja, wenn ihr zusammen mal reinspielt oder so, vielleicht kommt ihr ja nochmal nach draußen.
Das ist ein guter
irgendwo.
Punkt.
Genau. Da war ich so ein bisschen so, ja, okay, das trifft eigentlich alles. Es ist auch eigentlich Open World, aber durch eben diese Perspektive ist es halt, also ne, Age of Empires 2 ist auch irgendwo Open World, wenn man ehrlich ist. So, das ist halt so ein bisschen, ja, gut, weiß ich jetzt nicht. Je nachdem, wie groß die Karte ist, würde man jetzt ja auch nicht unbedingt behaupten. Also, ja.
Ja. Ja, ist doch ein guter Aufhänger dann für die nächste Folge.
Ja, sehr gut.
Definitiv.
Cool.
Dann müsst ihr mir wahrscheinlich auch noch mal was empfehlen. Also ich habe kräftig mitgeschrieben, die paar Games, die ihr gedroppt habt, da gucke ich mal, ob ich vielleicht noch 3 Regale aufgebaut bekomme hier.
Ich müsste übrigens mal eben sagen, Mero, ich weiß gar nicht, ob du das eben mitgekriegt hast, als du den Satz gesagt hast.
Ja, doch, habe ich.
Dann sage ich es für die Leute, die zuhören, weil die haben es nicht gesehen. Als Mero den Satz gesagt hat, ja, mit einem Brettspielregal, da hat Kai, also bei Kai habe ich gesehen, dass er angefangen hat, sich im Raum umzugucken und zu zählen. Lars hat bestimmt im Kopf gezählt.
Nee, ich habe es mir vor Augen. Ja,
war bei 7 dann. Ich habe bei 7 aufgehört.
Ja. Ja, das gleiche Problem habe ich mit Comics, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Okay, gut, ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge durchdiskutiert, was Open-World-Spiele angeht. Ich würde mich dafür interessieren, was auch die Leute, die zuhören, irgendwie zum Thema sagen. Wir haben ja beide Discord-Server, die wir beide jeweils dann verlinken werden. Da könnt ihr uns gerne schreiben, welche Open-World-Games ihr besonders scheiße findet.
Oder gut.
Auch positive Antworten sind erlaubt, ja. Das mache ich extra, um so ein bisschen so
Friction. Ja,
verstehe.
Goldene Engagement-Regel.
Ist halt so, ne?
Haben wir noch einen offensichtlichen Fehler eingebaut, eigentlich?
Machen wir im Titel. Nee. Tippfehler im Titel ist auch immer ein Garant.
Auch gut.
Und ansonsten finde ich es cool, dass wir mal wieder eine Folge zusammen gemacht haben. Ich hoffe, das kommt öfters nochmal vor. Denn wie wir sehen, gibt es diese Überschneidung zwischen Videospielen und Brettspielen. Nicht nur in meinem Alltag, weil ich jetzt infiziert wurde von euch. Insofern hoffe ich doch auf noch mehr Folgen.
Absolut, hat mega viel Bock gemacht wieder mit euch. Und wir werden auf jeden Fall für die Leute, die aus unserer Community sind und euren Podcast noch nicht kennen, auf jeden Fall auch mal den Link zu eurem Podcast und zu eurem Discord auch in unsere Shownotes hauen, dass die Leute euch auch folgen können, anhören können, weil ich höre eure Folgen auch immer wieder, wenn sie rauskommen und bin angefixt auch.
Oh, sehr cool, das ist sehr nett. Ich habe übrigens neulich die Folge von euch über Krakel-Orakel gehört, das wollte ich euch noch erzählen, weil ich es sehr lustig fand, dieses Spiel zwischen dem zu sehen, was ihr sonst so besprecht, weil das ja häufig so diese sehr ausufernden, großen Spiele sind und dann Krakel-Orakel, was ich tatsächlich kannte und genau die Experience hatte, die ihr auch geschildert habt, nämlich ja, im Grunde musst du das gar nicht lernen, du wirst eigentlich mit dem Wissen, wie man das spielt, geboren, weil es ist so simpel. Aber großartiges Spiel, finde ich tatsächlich. Und fand ich sehr lustig. Und ich dachte, ja, stimmt, es passt eigentlich auch, weil es halt irgendwie ein kooperatives Brettspiel macht. Schon Sinn.
Ja, muss ich ja direkt auch wieder eingeben bei BGG. Krake.
Du kennst du das?
Meine Watchlist wächst.
Omero, du musst es unbedingt.
Spiel des Jahres nominiert letztes Jahr.
Ah ja, krass.
Ich sehe gerade, es gibt eine Ü18-Erweiterung.
Okay. Ja, die kommt jetzt im Sommer. Oh, ja. Haben wir in der Folge drüber gesprochen mit
spicy
versauten Begriffen.
Versaute Begriffe.
Nächste Folge wird einfach nur, wir spielen die 18 Erweiterung von Krakel-Orakel zu viert über Discord. Super.
Mit Livestream auf Twitch.
Genau.
Da werden wir sofort gebannt. Das geht
ja nicht. So gut kann keiner von uns zeichnen.
Das wird das Problem sein.
Gut.
Alles klar, liebe Leute.
Dann danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Danke euch und
danke euch.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.